begrüße ich einfach mal alle ganz herzlich hier in unserem virtuellen Lübeck beim Chaotikum. Und wir machen mehr oder weniger lose Vortragsveranstaltungen. Und heute Abend konnte ich Hans-Georg, Marvin und Daniel von Muonpie gewinnen, uns zu erklären, wie ihr Projekt funktioniert und wie das alles so geht. Deswegen, ja, vielen Dank schon mal, dass ihr euren Vortrag hier haltet. Wir machen am Anfang so ein bisschen Theorie und hinten raus kriegen wir dann eine praktische Demonstration und zwischendurch haben wir sicherlich auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen.
Ja, alles klar. Vielen Dank, Malte. Ja, erstmal herzlichen Dank, dass wir unser Projekt hier präsentieren können. Was mich auch reizt, sind solche Community-Projekte und Sensorik, also alles, was man mit Arduinos und Restlos machen kann. Das sind alles spannende Sachen und daraus hat sich irgendwann die Idee entwickelt, nämlich aus meinem täglichen Umfeld, nämlich der Arbeit mit solchen Zeichendetektoren, habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich schön, wenn eine breite Community solche Detektoren zur Verfügung hätte, weil man dann ganz andere Möglichkeiten hat. Und zwar solche Möglichkeiten oder darüber hinausgehende Möglichkeiten wie Großexperimente, wie der Astroteilchenphysik, wie Pierre Auger zum Beispiel. Ja. Und im Prinzip habe ich mich dann auch gewundert, warum dann noch niemand auf den Gedanken gekommen ist, weil die Ausrüstung ist auch seit ein paar Jahren oder seit wenigen Jahrzehnten auch nicht mehr teuer. Ne? Da gibt es halt immer noch dieses Klischee, die Großgeräteforschung, die Teilchenphysikdetektoren, das sind alles sündhaft teure Gerätschaften. Da muss man halt irgendwie beim Bundesministerium für Forschung und Bildung ein paar Millionen beantragen oder bei der Europäischen Kommission Fördergelder einwerben und dann kann man an einem Experiment bauen, zum Beispiel am LHC, am CERN oder an anderen Großexperimenten und dann kauft man eben ganz, ganz teures Equipment. Aber das muss gar nicht sein. Man kann im Prinzip auch schon mit einem ganz einfachen Aufbau kompetitive Teilchenphysikdetektoren bauen. Und daraus hat sich dann die Idee zusammen mit einer Reihe von Studierenden entwickelt, am Anfang ja, so ein verteiltes Detektornetzwerk aufzubauen. Das wollen wir jetzt im Folgenden vorstellen. Das haben wir dann irgendwann Muonpie genannt, weil die Myonen dabei eine besondere Rolle spielen. Das sind nämlich die Teilchen, die kommen nicht aus den Tiefen des Alls, die wir ja eigentlich sehen wollen, also diese eigentliche kosmische Strahlung. Das sind nicht die Myonen, aber bei der Wechselwirkung der hochenergetischen kosmischen Primärstrahlung entstehen halt ganz viele Myonen, ganz viele andere Teilchen auch, aber die Myonen sind die, die wir im Wesentlichen auf der Erdoberfläche sehen unsere Detektoren messen diese Myonen und wir versuchen dann aus den Daten Korrelationen zu erstellen und das wollen wir jetzt im Folgenden vorstellen. Bevor wir jetzt ins Detail gehen zur Physik und zur Elektronik, würde ich erstmal vielleicht noch mal ganz kurz einen Überblick geben zu dem Projekt. Wir haben eine Hauptseite, das ist die muonpie.org. Da gibt es ein Wiki, was sich immer mehr füllt mit mehr und mehr detaillierten Dokumentationen zur Physik, zu unseren Detektoren, zur Software, wie man am Ende die Muonpie-Detektoren selber zusammenbaut, wie man die aufbaut, wie man die in Betrieb nimmt, wie man die entsprechenden Pakete findet und so weiter. Dann haben wir eine Live-Statistik-Plattform auf der Basis von Grafana, um ja, Live-Statistiken der ganzen Detektoren zu sehen. Da gibt es also erstmal eine anonymisierte Variante und dann, wer dann dort ein Login besitzt oder selber einen Detektor betreibt, der kann sich dann auch die ganz detaillierten Daten da anschauen. Ja, dann haben wir unser Archiv, wo die ganzen aktuellen Debian-Pakete oder das Repository sich befindet, unter anderem eben auch eine Windows-Version unserer grafischen Benutzeroberfläche. Dann zur Hardware. Die Hardware ist in diesem Cloud, in dieser Cloud-Online-Plattform EasyAdder entstanden und ist komplett open source. Das heißt, man kann die ganzen Schaltpläne und die Layouts und Platinen-Designs einsehen, für sich kopieren und auch verändern, wie man das möchte. Man kann auch aus dem Layout-Plan sofort eine Platine bestellen bei der chinesischen Firma LCSC, JLC PCB. Das ist nämlich eine Firma, die da angebunden ist an dieses System. Habe ich ein paar Mal ausprobiert mit verschiedenen Designs und das klappt eigentlich ganz gut. Ja, das sind Schaltpläne, die Layouts, auch Simulationen, Piece-by-Simulationen lassen sich da ganz gut machen. Habe ich auch gestaunt. Ja, man kann die PCBs nachbestellen, man hat die BOMs und so weiter. Dann haben wir ein Software-Repository auf GitHub, wo es verschiedene Stücke an Source-Code gibt, auch alles Open Source. Das wird dann der Daniel am Ende noch detaillierter erzählen, was es da alles gibt. Dann sind wir unterwegs, neuerdings auch auf den Social-Media-Plattformen, nämlich Twitter und Instagram und ja, aber ich glaube, Facebook werden wir uns nicht zulegen. Mal sehen. Gut, ja, das sind so ein paar Screenshots vom Wiki, von dieser EasyAdder Open Hardware Cloud-Plattform. Das ist so ein Beispiel für so eine Live-Statistik. Ja, da ist unsere Homepage. Gut, damit würde ich jetzt an den Marvin übergeben, der uns etwas über kosmische Strahlung erzählen wird.
Ja, hallo. Was wollen wir hier überhaupt messen? Ja. Also kosmische Strahlung, da interessiert uns vor allem die extrem hochenergetische Strahlung. Das sind Teilchen jeglicher Art, meist Protonen, aber auch schwerere Kerne, irgendwelche Photonen und alles, was eigentlich nicht so schnell zerfällt, die einen langen Weg im Weltall zurücklegen, um sich dann irgendwann eventuell auf unsere Atmosphäre zu treffen. Ja, und die kommen halt von überall her und die extrem hochenergetischen hauptsächlich von außerhalb unseres Sonnensystems. Die haben eine so große Energie teilweise, 10 hoch 20 Elektronenvolt, das entspricht ungefähr der kinetischen Energie, die ein Baseball hat, wenn er geworfen wird, hier zu sehen. Und das sind also makroskopische Energien, aber konzentriert auf einzelne Teilchen. Das kann man sich gar nicht richtig vorstellen. Und wenn diese Teilchen auf unsere Atmosphäre treffen, dann ja, erzeugen die im Prinzip in kosmischen Schauern, ja, die schauern so auf, ganz viele neue Teilchen, wie in einem Teilchenexperiment, wie zum Beispiel beim LHC, nur viel größere Energien und viel mehr Teilchen. Hier ist nochmal so dieses Spektrum aufgezeigt. Also es gibt auch sehr niedrig energetische Teilchen, auch durch die von der Sonne teilweise kommen, ja, ein solarer Wind. Sieht man ja auch schön immer, wenn man zum Beispiel im Norden unterwegs ist, Polarlichter und so. Aber da sind wir eigentlich nicht so dran interessiert. Das sind die sehr langsamen Teilchen. Die extrem hochenergetischen Teilchen hier unten, daran sind wir interessiert. Und hier sieht man ganz gut, die Wahrscheinlichkeit bzw. der Fluss, also wie viele Teilchen pro Quadratmeter pro Sekunde bzw. pro Jahr auf die Erde treffen und was die für Energien haben. Und man sieht diese extrem hohen energetischen Events hier unten. Also man sieht hier bei 10 hoch 16 Elektronenvolt, das sind immer noch vier Größenordnungen unter den Maximalenergie. Und das ist schon weit über der Energie, die wir künstlich erzeugen können an Teilchen. Und man sieht hier unten, was für Energie CERN hat. Maximal. Und da sind wir bei einem Teilchen pro Quadratmeter pro Jahr. Das kann man, also das sind super, super seltene Events, die uns interessieren. Und um die halt zu messen, brauchen wir ganz viele Stationen, möglichst viel Fläche, die wir abdecken. Aber was wird da eigentlich erzeugt, wenn da so ein hochenergetisches Teilchen auf die Atmosphäre trifft? Also das sind hauptsächlich, hier sieht man es ganz schön, unterschiedlichste Teilchen, hadronische, mesonische, elektromagnetische. Das muss einem Nichtphysiker jetzt erstmal gar nicht sagen. Jedenfalls, es gibt extrem viele verschiedene. Wir sind hauptsächlich an Myonen interessiert, weil die meisten von den Teilchen hier bleiben irgendwo in der Atmosphäre stecken. Ja. Nur wenige kommen wirklich auf der Erdatmosphäre, also auf der Erdoberfläche an. Und Myonen sind zum Beispiel die, die man super gut messen kann. Neutrinos kommen auch ganz viele an, aber Neutrinos, naja, die wollen nicht so gern interagieren mit Materie. Um die Teilchen aber zu messen, müssen sie irgendwie interagieren mit unserem Detektor. Und ja, deswegen interessieren uns Neutrinos nicht so. Also sind Myonen so die Hauptquelle für unsere Informationen. Das ist okay, davon kommen auch ganz viele an. Deswegen haben wir es auch Myonpi genannt. Dann gibt es halt verschiedene Sachen, die einen interessieren können. Also wir wollen hauptsächlich Informationen über das Primärteilchen. Also das, was am Anfang auf die Atmosphäre geprallt ist. Aber wir kriegen ja nicht das Primärteilchen. Das Primärteilchen ist weg. Das trifft auf die Atmosphäre, das reagiert, da ist nichts mehr von übrig. Das sind noch ganz viele neue Teilchen, die dann entstehen. Man sieht das hier schön in so einer Schauerfront, die sich ausbreitet. Das ist, keine Ahnung, ein Meter dick oder so. Die sich mit ungefähr Lichtgeschwindigkeit, natürlich nicht Lichtgeschwindigkeit, ne, es hat ja Masse, kann also nicht exakt Lichtgeschwindigkeit schnell sein, aber schon recht schnell bewegt sich diese Schauerfront dann so in irgendeinem Winkel auf die Erde zu. Hier ein schönes Bild vom Pierre-Auger-Observatorium. So, dann gibt es natürlich auch Simulationen, die man dazu machen kann. Es gibt hier was mit Gammas, mit Protonen und mit irgendwas Schwerem, Carbon, ja, Kohlenstoff. Und das sieht dann halt auch unterschiedlich aus. Ne? Also schwerere Teilchen mit mehr Masse erzeugen scheinbar auch viel mehr Sekundärpartikels. Also was wir brauchen, ist ganz viel Statistik von diesen super seltenen Events. Und vielleicht kriegen wir auch noch andere Sachen raus, wie zum Beispiel Myonen als Quellen für Blitz. Also wenn man jetzt sich vorstellt, dass so ein Myon durch die Atmosphäre fliegt und dann die Luft ionisiert, das ist nur ganz bisschen. Aber wenn man ganz viele Myonen hat, schon ein bisschen mehr. Das ist jetzt die Frage, könnte es sein, dass solche Events Blitze auslösen? Also zumindest triggern? Interessantes Topic. Und außerdem wollen wir vielleicht noch was wissen über die Richtung, aus der das Primärteilchen gekommen ist. Weil Quellen werden ja vermutet vom Primärteilchen, also Supernovae-Explosionen, irgendwelche Quasare oder so. Man weiß es nicht hundertprozentig genau. Aber wenn man jetzt die Richtung rauskriegen könnte, aus der das Primärteilchen gekommen ist, wäre das doch was. Das kann man, wenn man die Zeit der Ankunft der Sekundärteilchen ganz genau kennt, dann kann man das zurückrechnen. Vorausgesetzt, man hat genug Stationen auf dem Boden. Also wenn so eine Schauerfront seitlich hier so runterkommt, in einem gewissen Winkel, dann kann man, wenn man hier zuerst was misst und dann später hier was misst zum Beispiel, dann kann man eine gewisse Zeitdifferenz ausmachen und dann zurückrechnen, aus welcher Richtung das Teilchen kam. Jetzt würde ich noch was über den eigentlichen Detektor erzählen. So sieht das ungefähr aus. Also ne, PCBs, schön bedruckt und mit viel Komponenten drauf. Das hier hinten, das ist der Scintillator, da komme ich später noch dazu. Das ist das, was im Prinzip ausschlaggebend ist, damit wir überhaupt was messen können. Ja, und hier haben wir noch unsere Preamp-Platine, aber da komme ich gleich noch dazu. Übersichtshalber, unser System besteht aus einmal diesem Scintillator-Material, das ist verpackt, das ist so ein Material, wenn da ein Teilchen durchfliegt, dann ionisiert es das dann wird die Energie umgewandelt in Licht, welches ein wenig andere Wellenlänge hat als die Energie, die aufgenommen wurde. Das führt dann dazu, dass das Licht in diesem Plastik hier frei hin und her fliegen kann, also die Photonen, und dann hier an den ZPMs detektiert werden können. Also wir haben einmal hier unser Plastikdetektor, dann ein Raspberry Pi Head und ja, das soll dann möglichst günstig werden hinterher. Hier steht Low Cost ungefähr 50 Euro. Das ist unser Ziel. Also ich hatte ja schon was gesagt zu dem Plastikscintillator. Licht wird emittiert, nachdem die Myonen da durchgeflogen sind, diesen Plastik ionisiert haben und dann mit der nachfolgenden Rekombination ja, Licht erzeugt wird. So, und das hat dann, das ist im Prinzip ganz normales Plexiglas mit einem Wellenlängenshift drin, damit das Licht, was dann erzeugt wird von den Myonen, nicht wieder sofort absorbiert wird, sondern dann durchgehen kann. Und dann sieht das auch sehr bläulich aus in dem Fall. Also wenn man auch so ein Scintillator-Material vor sich liegen hat, sieht das aus wie Plexiglas, aber es schimmert irgendwie so bläulich. Wir verpacken das natürlich komplett lichtdicht, damit kein Licht von außen in unseren Detektor rein kann, weil wir wollen ja wirklich nur das Licht detektieren, was in diesem Scintillator-Material erzeugt wurde von den Myonen. Was haben wir noch? Um das Licht, was dann dort erzeugt wurde, zu detektieren, haben wir diese CIPMs, das sind Silicon-Photomultiplier. Das ist im Prinzip sowas wie auch, ja, so ähnlich wie eine Fotokamera auch, nur ja, viele Pixel-Fotodioden, die alle im Geiger-Modus funktionieren und ja, dann wird halt die Summe aller Pixel, die ein Signal gesehen haben, addiert und daraus wird dann sowas wie ein, ja, wie eine Pulshöhe bestimmt. Und die sind irgendwann mal noch sehr teuer gewesen, 2007 steht hier 1000 Euro. Aber mittlerweile kriegt man die richtig, richtig günstig. Und für unser Projekt brauchen wir auch keine Riesenteile. Bei uns reichen so 3x3 mm. Und die kriegt man wirklich schon so für 13 Euro mittlerweile. Das ist dann das Setup, wie das aufgebaut wird. Also wir haben hier diese CPMs auf so eine kleine Platine gelötet. Da machen wir dann noch ein bisschen zum Lichtschutz so Gummi drauf. Dann ein bisschen reflektierende Folie. Und man sieht hier schon, links ist ein Scintillator uneingepackt, rechts ist er eingepackt. Dann wird das hier noch draufgebappt mit optischem Fett und festgewickelt, damit das da schön drauf gedrückt wird und optischen Kontakt hat. Alles wird schön lichtdicht verpackt und dann ist eigentlich schon unser Detektorsystem hier zumindest fertig. Hinten auf diese CIPM-Platine wird dann noch so eine Pre-Amplifier-Platine drauf gesteckt. An dieser Stelle möchte ich nochmal sehr betonen, dass wir dankbar sind an Elgin Technology, weil die uns irgendwann mal vor ein paar Jahren eine komplette Palette von diesen Scintillator-Platten zugeschickt haben. Das waren im Prinzip nur Abfälle für die, weil die nicht auf den Mikrometer genau waren. Für uns reicht es aber. Uns ist das relativ egal, ob die jetzt nicht mikrometergenau gefertigt wurden. Normalerweise kostet das richtig viel Geld, das Zeug, aber wir haben da eigentlich nur die Lieferkosten bezahlen müssen. Deswegen sind wir sehr dankbar dafür. Und das Zeug stellen wir dann natürlich auch. Das macht unser Projekt dann auch relativ günstig, wenn wir davon noch so viel im Keller liegen haben. Das ist auch wirklich eigentlich kein Hightech hier. Also das ist eingewickelt in ganz normale, ja, kann man im Prinzip in Alufolie einwickeln. Wir haben noch Teflon genommen, weil das sehr, also so Teflonfolie, weil das sehr gut reflektiert. Genau, der Preamplifier, das ist dieses kleine Teil, das wird ja dann hinten auf diese CPM draufgesteckt. Und das sind auch ganz normale Consumerware im Prinzip. Das kann man einfach bei Mauser kaufen, alles. Kostet halt, wie gesagt, nicht viel. Ne? Ein Euro ist jetzt nicht viel. Ja. Da kann man auch alle möglichen verschiedenen Sachen mit verstärken, ob das jetzt CPMs sind, ob das Photomultiplayer-Tubes sind oder irgendwelche anderen Sachen, ist eigentlich egal. Hier sieht man nochmal so ein bisschen diese Readout-Elektronik. Ein Schema davon. Also wir haben hier unsere CPM. Die geht dann in diese Preamplifier-Board. Der Preamplifier wird versorgt durch ja, DC. Was sind das? 5 Volt, glaube ich. hier über, über die Signalleitung. Einmal haben wir noch eine Spannungsversorgung für die CPM, die braucht ganz, ich glaube, waren das 30 oder 20 Volt?
32 Volt.
Ja, genau. Und die wird auch auf unserem Headboard dann erzeugt, diese Spannung. Ja, und was man hier sehen kann, ist, dass wir ein bisschen Signal Shaping machen. Wir digitalisieren das Signal und machen Fast Discrimination. Also wir wollen von einem analogen Signal zu einem möglichst, also hier in der Stufe hier, möglichst gutes digitales Signal, was möglichst scharf ist, weil wir wollen ja eine gute Zeitauflösung haben, aber dazu komme ich gleich noch. Hier sieht man, dass wir einen Channel haben, wir haben noch einen zweiten Channel, also man kann theoretisch zwei von diesen CPMs anschließen und man kann diese beiden Kanäle auch noch dann verodern, also XOR oder AND oder einfach direkt durchleiten. Also haben wir hier so einen Multiplexer und ja, das Signal kommt dann in unseren uBlox-Chip, das ist so ein GPS-Modul, das hat einen Interrupt-Eingang für, ja, zur Erstellung von Timestamps. Also die Zeitgenauigkeit kriegen wir allein schon von diesem uBlox-Modul, da komme ich gleich noch dazu. Ja, hier ist nochmal eine schöne Übersicht von dem Head, also das ist die Oberseite. Man sieht hier schön, auf der Seite sind die Eingänge, Channel 1, Channel 2. Hier hinten ist die Versorgungsspannung für die CPM, die da rauskommt. Und hier kommt das GPS-Kabel dran. Genau. Die Rückseite sieht so aus. Man kann das hier schön auf den Raspberry Pi draufstecken. Hier sind Löcher, um Schrauben zu befestigen. Kennt man ja. Genau, unser uBlox-Modul. Ganz normales uBlox Neo M8 oder man kann auch M7 nehmen oder so. Also das ist relativ kompatibel miteinander. Und diese Teile sind richtig interessant, weil die eigentlich schon alles für einen selber machen. Die erzeugen im Prinzip schon Timestamps für uns. Die werden also dieses uBlox-Modul wird angesteuert über einfach eine serielle Schnittstelle, UART. Und wenn man ein bisschen verstanden hat, wie das Protokoll ist, kann man mit dem Ganzen toll reden und kriegt dann die ganzen Informationen daraus. Dann komme ich noch dazu, wie wir jetzt unser Projekt verpackt haben. Also wir bieten einmal unsere Hardware zum selber basteln an. Also wenn man nicht das SMD-Löten scheut, kann man sich hier so Pakete abholen, wo schon alles fertig verpackt ist, ne, solange der Vorrat reicht. Genauso mit den komplett verpackten und fertigen Modulen. Da versuchen wir auch eine bessere Lösung zu finden, als dass wir das selber löten, sondern wir versuchen da gerade eine Lösung zu finden, wie man das möglichst gut bekommen kann. Ja. Bevor wir jetzt zum nächsten Teil kommen, wollte ich nochmal Danke sagen, dass ihr zugehört habt und jetzt kann, glaube ich, Lukas weitermachen.
So, Marvin hatte ja schon erzählt und einer unserer Hauptziele oder das Hauptziel ist ja von den Ursprung dieser kosmischen Schaue genauer zu untersuchen. Das heißt, die Primärteilchen, die dann auf die Erdatmosphäre treffen, genauer zu untersuchen. Und was wir davon wissen wollen, ist ja zum einen nicht nur die Energie, sondern auch der Ursprung, wo die denn herkommen. Das ist nicht nur unser Ziel, da gibt es auch viele andere wissenschaftliche oder hauptsächlich wissenschaftliche Teams, die das untersuchen, auch mit weit besseren und größeren Anlagen, wie wir das versuchen. Aber wir haben halt den Charme, dass wir das auch als Privatpersonen betreiben und da mitwirken können. Was sehr wichtig ist, was Marvin ja auch schon gesagt hatte, ist eine sehr gute Zeitauflösung. Denn nur mit einer sehr guten Zeitauflösung können wir letztendlich auch die Genauigkeit erreichen, die wir brauchen, um die Schauergeometrie und damit auch die Primärteilchen, den Ursprung der Primärteilchen und eventuell oder letztendlich dann auch die Primärteilchenenergie zu bestimmen. Und wie genau bestimmen wir jetzt die Zeitauflösung, die wir erreichen können mit unserer Hardware? Das ist eigentlich relativ einfach. Was wir dazu brauchen, ist eine Kalibrierungsquelle und zwei unterschiedliche Detektorstationen. Und was sich als Kalibrierungsquelle anbietet, wenn wir jetzt keine radioaktive Quelle zu Hause neben oder unter dem Sofa liegen haben, nehmen wir einfach die Myonen, da wir die letztendlich sowieso messen wollen und die auch überall vorhanden sind. Was wir dann machen können, ist Detektor 1 und Detektor 2, wie hier rechts im Bild gezeigt, übereinander zu legen und zu schauen, ob wir jetzt gleichzeitig das Myon, was jetzt durch beide Detektoren durchfliegt, messen können. Gleichzeitig heißt jetzt nicht mit einem Zeitunterschied von 0, sondern mit einem Zeitunterschied, der nicht nur physikalisch gegeben ist, zwischen dem Abstand, der zwischen den beiden Platten herrscht, sondern auch zwischen dem zeitlichen Abstand, den unsere Zeitauflösung letztendlich liefert. Und wie wir das dann machen, wir schauen uns dann die Signale an, die von unseren beiden Detektoren geliefert werden. Die Signale sind jetzt so ein bisschen skizziert hier unten rechts im Bild. Detektor 1 und Detektor 2 haben jetzt zeitgleich, mehr oder weniger zeitgleich in diesem Koinzidenzfenster ein Signal geliefert. Unser Diskriminator gibt uns dann ein schönes digitales Signal, was wir dann mit einem Zeitstempel versehen können. Und das wird dann abgespeichert. Was wir dann weiterhin tun, wenn wir ein paar Stunden oder Tage Daten genommen haben, ist, wir nehmen unser Algorithmus und schauen dann in verschiedenen Koinzidenzzeitfenstern, ob wir jetzt zwei gleichzeitige Events, gleichzeitig, wie gesagt, in Anführungszeichen, gemessen haben. Und das ist jetzt hier in dem linken Plot gezeigt. Der ist jetzt ein bisschen unübersichtlich, weil hier sehr viele Sachen passieren. In dem Hauptfenster hier unten links sehen wir die Zeitdifferenz in Nanosekunden gegen den UNIX-Zeitstempel, beziehungsweise gegen den tatsächlichen Zeitstempel. Und zwar wurde das gemessen zwischen dem 10. Januar und etwa dem 20. Januar diesen Jahres, also eine unserer ersten Hardware-Versionen. Das ist jetzt schon gut ein Jahr her. Und was wir sehen, ist, dass wir sehr, sehr, sehr viele Ereignisse haben, die alle in einem Zeitfenster von etwa plus minus 150 Nanosekunden liegen. Und von denen können wir uns auch sicher sein, dass die koinzident bzw. vom selben Myon erzeugt wurden, die dann durch denselben Detektor geflogen sind. Was wir dann hier auf die Zeitdifferenzachse, die Y-Achse projizieren können, sind alle diese Daten und das gibt dann hier so ein gaussverteiltes Histogramm. Das ist jetzt dadurch gegeben, dass das eine Gauss-Verteilung ist, dass es eben durch den Zeitjitter, der durch die Hardware induziert wird, also vom letztendlich gegeben ist durch unsere intrinsische Zeitauflösung von unserem Detektor, bekommen wir einen Zeitjitter, der dann mehr oder weniger Gauss verteilt ist. Und wenn wir diese Gauss-Verteilung fitten würden, würden wir sehen, dass wir eine Breite von dieser Gauss-Verteilung von etwa 40 bis 50 Nanosekunden haben, wenn wir ein sehr gutes GPS-Empfang haben, oder bis zu 200 Nanosekunden, wenn das GPS-Empfang jetzt nicht mehr so gut ist. Was heißt jetzt eine Zeitauflösung von 50 Nanosekunden? Man sagt so etwa über den Daumen gepeilt, dass man einen Fuß pro Nanosekunde Ortsauflösung hat, weil das eben der Weg ist, den Licht in einer Nanosekunde zurücklegen kann. Und da unsere Myonen etwa Lichtgeschwindigkeit besitzen, kann ein Myon etwa einen Fuß, also knapp 30 Zentimeter pro Nanosekunde fliegen. Was jetzt heißt, dass wir mit 50 Nanosekunden Zeitauflösung eine Ortsauflösung auf der Erdoberfläche von etwa 150 Metern haben. Das ist soweit schon relativ gut oder ziemlich sehr gut. Mit dieser Hardware. Man muss sich eben vorstellen, dass diese beiden Detektoren mit zwei unterschiedlichen Raspberries betrieben wurden und abgesehen vom GPS-Signal keine Informationen weiter bekommen haben. Das heißt, die hatten keine Informationen über das Internet oder sonst wo erhalten, sondern haben sich zeitlich nur über die Satelliten synchronisiert. Denn Timewalk, den Zeitjitter, den kann man sich anschauen, wenn man hier ein bisschen reinzoomt. Hier haben wir jetzt einen ähnlichen Plot wieder mit der Zeitdifferenz auf der einen Achse und die Zeit auf der anderen Achse mit der Projektion in dem rechten Plot. Da sehen wir, dass wir für einen sehr kleinen Zeitabschnitt eine Verteilung haben, die nicht mehr ganz gaussartig aussieht und hier neben auch noch so eine kleine Verteilung haben, die dann eben dadurch kommt, dass unser Walk, also unser Jitter, der durch den Detektor an sich verursacht wird, dass unsere perfekte Zeitauflösung dadurch eben so verschmiert wird, was dann letztendlich in diese 50 Nanosekunden Zeitauflösung resultiert. Was können wir damit noch machen? Natürlich, wir können die Detektoren nicht übereinander legen, sondern nebeneinander legen. Und was können wir uns damit anschauen? So, jetzt haben wir die Detektoren nebeneinander. Jetzt können wir uns nicht mehr ein Teilchen anschauen, was durch beide Detektoren gleichzeitig fliegt, sondern Teilchen anschauen, die eventuell vom gleichen Ursprung kommen, aber zeitgleich beide Detektoren durchdringen, und zwar immer noch im selben Zeitfenster. Das ist jetzt hier gezeigt. Der Detektorabstand hier für diesen Plot beträgt etwa 2 Meter. Und was wir hier sehen können, ist, dass wir eine sehr große Anhäufung in diesem blauen Band finden. Und dieses blaue Band habe ich so eingezeichnet, dass es das angibt, welche Ereignisse physikalisch sinnvoll sind. Das heißt, die Events, die innerhalb von diesen 2 Metern quasi in den beiden Detektoren mit demselben Ursprung gemessen werden können. Wenn wir jetzt zum Beispiel Events haben, die einen Zeitabstand von 800 Nanosekunden haben, dann ist es physikalisch nicht sinnvoll, da es keine Trajektorie gibt, die innerhalb von 800 Nanosekunden durch den einen Detektor und dann durch den anderen fliegen könnte. Deshalb kann man hiervon sehr stark davon ausgehen, dass alle Events oder jedenfalls der Großteil Events physikalisch vom selben Ereignis kommen. Was dementsprechend auch heißt, dass alle im selben Schauer vorkommen. So, jetzt können wir die Detektoren weiter auseinanderstellen. Im nächsten Plot haben wir gemessen einen Abstand von 120 Metern. Und was ihr jetzt sehen könnt hier auf der Zeitachse ist, dass wir die Messung zwischen August und Dezember mehr oder weniger durchgehend betrieben haben, was auch einen der größten Hauptprobleme darstellt, die beim Detektieren von kosmischen Schauern existiert, nämlich dass je weiter wir die Abstände vergrößern, desto seltener werden koinzidente Events. Hier gilt das Gleiche. Im blauen Band sind alle physikalisch sinnvollen Events geplottet und wir sehen hier ein deutliches Ansteigen unseres Signals vom Untergrund. Und der Untergrund hier ist statistisch gleichmäßig. Das heißt, zufällige Events, die durch beide Detektoren gleichzeitig fliegen, aber nicht vom selben Ursprung kommen. Das kann nicht nur Untergrundstrahlung sein, sondern auch Myonen, die von zwei unterschiedlichen Ursprüngen oder von zwei unterschiedlichen Quellen kommen. Dieser Untergrund ist überall auf der Erde gleich und dieser Untergrund wird überall in den Detektoren gleich gemessen. Wir können sehen, dass für 120 Meter der Untergrund und das Signal schon sehr nahe kommen. Und wenn ich jetzt hier in die nächste Folie gehe, für 500 Meter sehen wir, dass erstmal sehr viele Events überall da sind, weil die Zeitdifferenz auf der Y-Achse der Rahmen sehr groß geworden ist, plus minus 32 Mikrosekunden. Und was wir auch sehen, dass die Erhöhung unseres Signals im blauen Band von physikalisch sinnvollen Events mehr oder weniger im Untergrund liegt. Und hier für etwa 500 Meter sehen wir nur eine ganz, ganz, ganz kleine signifikante Erhöhung, die jetzt in der Teilchenphysik nicht signifikant genannt werden würde. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir jetzt hier Daten für etwa 3,5 Monate haben und noch etwa 3,5 Monate weiter messen würden, dass dieses Signal etwas deutlicher wird. Jetzt können wir uns weiter anschauen, den Abstand für etwa 4 Kilometer, und wir sehen, dass wir mehr oder weniger, okay, die beiden Linien unterscheiden sich immer noch ein bisschen, aber das könnte man auf statistische Fluktuationen schieben, die, die dadurch resultieren, dass wir immer noch relativ wenige Ereignisse hier vorfinden. Wenn wir jetzt diese Erkenntnisse sammeln und in einem Plot eintragen würden, können wir auf der linken Achse zeigen, die Koinzidenzzählrate in Hertz, und auf der X-Achse den Abstand zwischen dem Detektorpaar. Jetzt muss man beachten, dass beide Achsen logarithmisch aufgetragen sind. Das heißt, im ersten Abschnitt haben wir nur einen Abstand von 10 cm bis 1 Meter aufgetragen. Und dann von 1 Meter bis 10 Meter, von 10 Meter bis 100 Meter und von 100 Meter bis 1000 Meter. Und dementsprechend auch auf der Y-Achse nimmt die Zählrate logarithmisch ab. Und ein Zusammenhang, den wir jetzt hier mutmaßen können, ist eine Art doppellogarithmische Abnahme der Zählrate vom Abstand. Das heißt, wenn wir dem Abstand um den Faktor 10 vergrößern, wird sich die Zählrate um den Faktor 10 verkleinern. Und das ist auch eines der Hauptprobleme für diese Art der Messung, dass wir wirklich sehr, sehr, sehr lange messen wollen für große Abstände, ob wir wirklich noch ein Signal hier sehen können. Und dieser Messpunkt hier, den ich auch eben gezeigt hatte, konnten wir nur hier eintragen, da wir etwa 4 bis 5 Monate durchgängig messen konnten mit den Stationen. Nicht alle Punkte liegen jetzt hier auf der Vorhersage drauf. Das liegt jetzt daran, dass natürlich nicht nur die Koinzidenzzählrate durch die Rate der Myonen an sich gegeben ist, sondern auch durch die Art, wie man den Detektor betreibt. Man kann nämlich mithilfe des Hardware-Thresholds einstellen, wie groß die Zählrate im Detektor jetzt sein soll. Das hat jetzt detektortechnische Gründe, dass man zum Beispiel nicht im Rauschen der Fotodiode liegen will oder auch die Detektorzählrate nicht zu groß machen will, damit der U-Blox-Chip, der ja das Zeitstempeln vornimmt, dass der noch alle Events zeitstempeln kann. Um diesen Plot jetzt etwas schöner machen zu wollen, müsste man die Zählrate eines einzelnen Detektors sehr stabil halten, und das wird auch in der Zukunft geplant. Das heißt, dieser Plot wird in der Zukunft natürlich ständig geupdatet, da wir immer mehr Daten auch von immer mehr Detektorabständen jetzt auch mit unserer wachsenden Community auch sehr viel größeren Abständen bekommen werden. Wie sieht jetzt ein Event aus, der bei uns in der Datenbank landet? Zum Beispiel haben wir jetzt ein Event vom Juni hier schematisch dargestellt, wo 3 Detektoren zeitgleich oder im physikalischen Rahmen zeitgleich ein Event gemessen haben. Und zwar war das in Gießen zwischen der Universität und zwischen Hans-Georgs Doppelstation, die er bei sich zu Hause aufgestellt hatte. Der Abstand betrug dort etwa 3,4 Kilometer, und wir können sehen, dass für den auslösenden Detektor zum Zeitpunkt T gleich 0 und den beiden Einzelstationen, die jetzt mehr oder weniger zeitgleich mit einem Abstand von etwa 9 Nanosekunden ein Event gemessen haben. Und wenn wir jetzt uns anschauen, wie groß dieser Zeitabstand ist und umrechnen, wie schnell Licht diese Strecke von 3,4 Kilometern zurücklegen kann, finden wir heraus, dass das Event physikalisch möglich ist. Und dann können wir auch sogar mit Trigonometrie ein paar Rechnungen anstellen und uns anschauen, wie in etwa diese Schauerfront aussehen könnte, die dann zuerst im Detektor 0 und dann im Detektor 1 und 2 auftreffen könnte. Das ist natürlich nur eine Mutmaßung. Wir brauchen noch sehr, sehr viele mehr Detektorstationen, um die Geometrie tatsächlich genau zu bestimmen. Aber das ist jetzt nur ein Vorgeschmack für die Ereignisse, die wir später noch messen können, beziehungsweise dann auch zeigen können. Auf der anderen Seite, was kann ein einzelner Detektor tun? Was wir eingebaut haben, ist nicht nur ein akkurates Zeitstempeln, sondern auch eine Messung der Pulshöhe. Und zwar die Pulshöhe ist direkt äquivalent zur deponierten Energie des Myons im Detektor. Die deponierte Energie im Detektor kann man physikalisch berechnen mit der Bethe-Bloch-Formel, die generell das Energieverlust oder den Energieverlust für geladene Teilchen in Materie bestimmt. Und das hängt nicht nur von der Energie des Teilchens ab, sondern auch von der Dichte des Materials und von der Dicke des Materials. Und was wir hier gezeigt haben in diesem Plot hier, ist ein Histogramm der gemessenen Pulshöhen für verschiedene Events. Und was wir hier sehen, ist eine sogenannte Landau-Verteilung, welche eine Verteilung ist, die sich dadurch ergibt, indem man den Energieverlust, den man aus der Bethe-Bloch-Formel bekommt, mit einem Gauss faltet. Der Gauss, der kommt aus der Detektorauflösung, also jetzt nicht Zeit, sondern Energieauflösung. Und diese Faltung ergibt dann diese Verteilung hier. Und wenn wir diese Verteilung mit Hochenergie-Detektoren uns anschauen, dann sehen die nicht nur ähnlich aus, sondern folgen natürlich den gleichen physikalischen Grundlagen und sind natürlich sehr gut vergleichbar. Was wir hier sehen können, der Unterschied, ich habe ja eben schon vom Hardware-Threshold gesprochen. Der Hardware-Threshold schneidet effektiv alle Events mit Pulshöhen ab, die unterhalb des Thresholds liegen. Und diesen Threshold sehen wir ganz gut angedeutet hier. Und wenn wir diesen Threshold nicht einsetzen würden, würden wir hier diese kleine Flanke, die hier links hochgeht, als exponentiell abfallendes Detektorrauschen feststellen. In diesem Detektorrauschen ist nicht nur das Warmrauschen der Fotodiode drin, sondern auch ein kleiner Anteil an Photonen, die auch von den atmosphärischen Schauern stammen. Und diese Photonen kann man besonders gut hier in diesem Plot sehen. Das sind angedeutet hier in grün und lassen sich besonders gut mit sehr schweren Scintillatoren wie zum Beispiel Bleiwolframat messen. Was wir auch sehr gut machen können, ist die Lebenszeit von Myonen zu bestimmen. Marvin hat ja anfangs erwähnt, dass viele Teilchen, die in der Atmosphäre durch diese Primärteilchen erzeugt werden, nur sehr kurzlebig sind. Myonen sind in unseren Verhältnissen mit einer Halbwertszeit von etwa 2 Mikrosekunden auch sehr kurzlebig, aber aufgrund von der generellen Relativitätstheorie oder grundlegend der Relativitätstheorie, dass beschleunigte Körper eine Eigenzeit haben, die sehr viel langsamer ist als für uns, ist diese Lebenszeit von Myonen von uns aus gesehen viel, viel länger, was den Myonen ermöglicht, den Erdboden zu erreichen. und dann erst zu zerfallen, wenn sie zum Beispiel in irgendeinem Material stecken bleiben, wie zum Beispiel hier im Tisch, was dann passiert ist. Wir bekommen ein erstes Signal, wie hier unten angedeutet, wenn das Myon durch den Detektor fliegt und dann im Tisch stecken bleibt. Und dann, da das Myon sich im Ruhezustand befindet, die Halbwertszeit von etwa 2 Mikrosekunden zerfällt und dann die Zerfallsprodukte, ein Elektron und ein Elektronenneutrino, quasi emittiert. Und wenn wir Glück haben, können wir dasselbe Zerfallselektron im Detektor messen, was uns dann ein zweites Signal gibt, das dann einen Zeitunterschied zwischen den beiden Signalen hat von Delta T, wobei Delta T hier geplottet ist im rechten Plot. Was wir hier sehen, ist auch wieder ein logarithmischer Plot auf der Y-Achse, und zwar ein Histogramm, also eine Anzahl der Einträgen pro gemessenen Zeitintervallen. Und wenn wir diese Zeitintervalle mit einer Exponentialfunktion fitten und uns diese Zeitkonstante anschauen, finden wir, dass wir in etwa die Zeitkonstante messen, die auch vorhergesagt bzw. professionell gemessen wird, nämlich etwa 2 bzw. 2,2 Mikrosekunden. Hier noch ein kurzes Bild von der Zeitsynchronisierung über die Satelliten. Was wir in unsere GUI zum Betreiben des Detektors auch eingebaut haben, für die Leute, die es interessiert, beziehungsweise um den Standort von Detektoren zu optimieren, ist die Position der Satelliten, die die Station gerade empfängt, am Himmel. Und was wir sehen können, ist einmal in Polkoordinaten und eine projizierte Darstellung der Satellitenbahnen, wie sie am Horizont bzw. am Himmel verlaufen können. Und so kann das aussehen, wenn wir das dann für längere Zeit messen. So, falls jetzt noch Fragen zu den ersten Messungen da sind, die wir vorgestellt haben, dann könnt ihr gerne fragen.
Ich hätte noch einen Kommentar.
Ja, bitte.
Zu der Pulshöhenmessung, meines Wissens nach, korrigiere mich, wenn das jetzt falsch ist, aber meines Wissens nach ist das eine extra Platine, die wir jetzt draufstecken können mit der neuesten Version.
Ja, exakt. Also während der Entwicklungsphase hatten wir dann natürlich verschiedene Versionen, wie wir die Pulshöhe mit einem ADC digitalisiert haben, und in der neuesten Versionen haben wir ein extra Aufsteckboard, mit dem wir dann den ADC quasi outsourcen und dann auf die Hauptplatine draufstecken können.
Könnte man vielleicht mit einem Röhrenfotomultiplier die Auflösung verbessern, oder ist das fast genauso wie mit den Siliziummultipliern?
Genau. Also die Röhrenfotomultiplier sind extrem gut, sind auch zu bevorzugen, wenn man genug Geld hat, um sie zu bezahlen, weil sie relativ teuer sind, eine Hochspannungsquelle hat, weil die meisten Photomultiplier mit etwa 500 bis 3000 Volt betrieben werden und nicht nahe eines magnetischen Feldes sitzt. Falls das alles gegeben ist, dann sind eigentlich Photomultiplier zu bevorzugen, da sie theoretisch eine bessere Zeitauflösung haben können als Silizium-Photomultiplier. Aber da die SIPMs ja in den letzten 5 Jahren um einiges billiger geworden sind und auch keine Hochspannung zum Betreiben brauchen, sind die für unsere Zwecke oder auch in vielen anderen Zwecken zu bevorzugen. Es gibt jetzt auch sehr viele professionelle Hochenergiedetektoren, die jetzt komplett von Photomultipliern auf SIPMs umsteigen, unter anderem auch am CERN.
Wenn man jetzt unbedingt, also wenn man sowas schon zu Hause hat, ne, also wer hat das schon zu Hause, ein Photomultiplier? Aber wenn man einen Röhrenfotomultiplier schon zu Hause hat und das möchte und das alles betreiben möchte, dann kann man sich auch unser Kit einfach holen und dann den dran wappen, wenn man das möchte. Also wir haben das auch schon getestet, man kann mit unserer Elektronik auch Röhrenfotomultiplier auslesen.
Also ein weiterer Punkt, den ich noch hinzufügen wollte, weil ich im Chat auch schon was von PET gelesen habe, also Positronenemissionentomographie, was ja in der Medizin angewendet wird. Dort, ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum die Herstellung oder Entwicklung der SIPM so stark und schnell vorangetrieben wurde, ist, dass man dort natürlich für eine sehr gute Ortsauflösung eine sehr hohe Granularität haben will. Was bedeutet, dass die einzelnen Detektorzellen und damit auch die Fotoauslese sehr klein wird, bestenfalls im Millimeterbereich. Und im Millimeterbereich kann man keine PMTs herstellen bzw. betreiben.
Ja, und auch die Zeitauflösung spielt da auch eine Rolle. Ne? Wir haben SIPMs, die haben Drift von Submillimetern. Und in den großen Photomultiplier-Röhren, ne, da müssen ja die Elektronen auch erstmal eine gewisse Strecke, auch wenn sie sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen oder fast Lichtgeschwindigkeit, zurücklegen. Und darum ist die Dispersion über die Zeit auch schlechter in solchen Photomultiplier-Röhren, während die bei den SIPMs wirklich in den Pikosekundenbereich geht. Und das ist auch eines der Ziele für zukünftige Detektor-Applikationen, unter anderem in der Medizin, sehr hohe Zeitauflösungen einzusetzen, um damit gleichzeitig auch die Ortsauflösung zu verbessern und auch das Signalrauschverhältnis zu verbessern. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu, was gerade angedeutet wurde, dass standardmäßig bieten wir in unserem Kit oder setzen wir SIPMs ein, die sind eben einfach handhabbar, da muss man keine Hochspannung, da muss man nicht von der Hochspannung Angst haben, sind billig, aber man kann auch Photomultiplier anschließen. Das geht dadurch, dass auf dem Headboard auch schaltbare Inverter untergebracht sind, sodass man also verschiedene Arten von Detektoren anschließen kann.
Chat ist jetzt so eine Frage, wie sollte man die Detektoren zu Hause aufstellen oder was sollte man beachten? Generell gilt, dass zu Hause die Detektoren am besten dort aufgestellt werden, wo sie trocken stehen können und relativ nah an einem Fenster beziehungsweise dort, wo man einen sehr guten Satellitenempfang mit der Antenne hat. Kann natürlich sein, dass manche von euch schon eine Antenne auf dem Dach haben und dann eine Leitung ins Haus gelegt haben. Dann ist es relativ egal, wo man den Detektor aufstellt. Aber aufgrund der nötigen Zeitauflösung, dass wir relativ viele Satelliten sehen wollen oder müssen, sollte der Detektor am besten im Haus relativ nah an einem Fenster aufgestellt werden. Eine gewisse Temperaturstabilität ist auch zu wünschen, aber wir arbeiten auch dran, dass die Hardware temperaturunabhängiger wird.
Nochmal zu dem am Fenster. Also meiner steht auch nicht am Fenster, der steht mitten im Raum. Schwierig wird es, wenn man jetzt, sage ich mal, keine Ahnung, einen Keller hat und dann vielleicht da unten keinen guten Satellitenempfang hat. Um die Daten irgendwie zu uns zu schicken, wäre dann natürlich auch Internet ganz praktisch. Es ist, glaube ich, egal. Der blinkt halt auch, wenn man die LEDs nicht runterlötet. Vielleicht nicht unbedingt dann im Schlafzimmer.
Ach, das stimmt. Der blinkt zum einen einmal pro Sekunde zum Anzeigen, dass wir ein GPS-Fix haben, also ein Pulse-per-Second-Signal heißt das. Und unter anderem dann auch pro Channel, dass wir ein Signal sehen. Und wenn wir eine Signalrate von 4 Hertz haben, dann ist das 4-mal pro Sekunde. Das kann schon relativ nervig sein oder hell sein. Oder unter Weihnachtsbaum oder im Weihnachtsbaum macht sich das natürlich ganz gut als Dekoration.
Also den Myonen ist es erstmal egal, wie tief unter der Erde. Also wenn man das jetzt nicht einen Kilometer unter einem Bergmassiv oder so hinstellt, sollte das immer noch kein Problem sein. Also der Scintillator, also die Myonen kommen durch die Decke, das ist gar kein Problem. GPS-Empfänger muss nicht direkt zum Satelliten gucken. Das ist den einfach irgendwie, also meine hängt, glaube ich, einfach über dem Schrank. runter. Das ist gar kein Problem.
Wenn es jetzt noch keine Fragen mal zum Kapitel davor gibt, dann würde ich ein bisschen was über die Software erzählen. Genau, da gibt es erstmal, was wir für Online-Services haben. Da haben wir einmal ein Forum, einfach so ein bisschen zum Erfahrungsaustausch und da gibt es auch eine kleine FAQ drin. Dann haben wir ein Ticketsystem, das heißt, wenn man irgendwie Fragen an uns hat, wenn man zum Beispiel einen Detektor aufstellen will bei uns zu Hause, dann kann man im Ticketsystem ein Ticket eröffnen und dann kümmern wir uns darum, dass es dann wirklich zeitnah auch passiert. Genau, dann die ganzen Daten der Detektoren, die kann man sich in Grafana anschauen. Da gibt es dann auch die Möglichkeit, seinen eigenen Detektor, falls er entstehen hat, sich die eigenen Daten anzuschauen. Dann gibt es Nextcloud, da haben wir so ein bisschen zum Beispiel Paper zu dem Thema und so generelle, also auch Plots von uns und generelle Daten, die wir halt so die über uns anfallen, werden da auch draufgestellt. Und dann haben wir dazu noch ein Wiki, da sind nochmal alles erklärt. Im Prinzip so ein bisschen zusammen mit dem Forum auch. Und dann gibt es noch einen Mail-Server, das heißt, bei uns kann man sich auch dann eine Mail holen und prinzipiell auch über die nächste Oberfläche gibt es auch einen Webmailer dann. Und das Schöne ist, das ist alles über LDAP angeschlossen, das heißt, man braucht nur einen Account. Dann erstmal jetzt zur Software auf den Raspberry Pis. Die Daten, die werden per MQTT vom Raspberry Pi an unseren Server gesendet und dann da weiterverarbeitet. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, eine Remote-Verbindung zu dem Daemon aufzubauen und den Daemon dann fernzusteuern. Also zum Beispiel über seinen Computer, über eine grafische Oberfläche, wenn man jetzt nicht mit der Kommandozeile vertraut ist und noch nicht so gerne in Config-Dateien rumspielt, dann gibt es da auch eine grafische Oberfläche. Der Daemon selber, der läuft auf dem Raspberry Pi, der spricht erstmal mit dem uBlocks über eine SSL-Schnittstelle. Also, und kriegt dann darüber dann auch die zeitlichen Daten. Über IKTAC gibt es auch eine Verbindung. Und zum Beispiel zur Einstellung der vorhin auch, meine ich, schon erwähnten Bias-Spannungen für die SIPMs gibt es DAX. Und die kann man über IKTAC einstellen. Und da gibt es noch so ein paar andere Verbindungen zu den verschiedensten Geräten auf dem Aufsteckboard. Ja, das ist nochmal so ein bisschen die grafische Oberfläche. So sieht die aus, die Seite, wenn man startet. Und das sieht, da kann man auch schon selber schön, zum Beispiel wie auch vorhin schon gezeigt, diese Landeverteilung sehen, wenn man lang genug wartet. Genau. Ja, wie das insgesamt aussieht, unsere Infrastruktur der Software ist, dass der Detektor über MQTT an dem Broker hängt und der schreibt das dann in den InfluxDB rein. Und von InfluxDB aus wird es natürlich in die Grafana überspielt und wir machen die Analyse. Das ist auch so ein kleines Problem noch, weil wir zur Bestimmung der Koinzidenzen einzelner Events müssen wir im Moment noch uns die Datenbank anschauen und dann wieder zurück in die Datenbank schreiben. Und das ist natürlich bei einer großen Eventzahl relativ aufwendig und belastet die Datenbank ziemlich. Und genau deshalb haben wir auch ein neues Design für unsere Softwareinfrastruktur entwickelt, die ein bisschen angenehmer für den Server ist. Nämlich zum einen ist die Idee, dass wir die Events, bevor sie in die Datenbank reinkommen, schon mal auch vorfiltern in Echtzeit. Das heißt also, von Einzeldetektoren werden die dann über einen Filter gejagt, der dann sich die Events anschaut. Und zusätzlich, wenn man noch dichte Cluster irgendwo stehen hat, dann haben die ihren eigenen Vorfilter, damit der Filter vom Server nicht so viel arbeiten muss. Und damit muss dann auch nicht mehr die die Analyse-Software wieder zurück in die Datenbank schreiben, sondern kann nur noch rauslesen. Das ist aber noch in Arbeit. Das, wann das genau fertig ist, das wissen wir nicht so genau, aber wir versuchen das möglichst schnell hinzubekommen, weil wir auch schon so langsam merken, wir haben jetzt ca. 15 Detektoren laufen, da merken wir schon langsam, dass das mit Analyse-Software relativ rechenaufwendig wird für so einen Server. Deshalb versuchen wir da möglichst schnell das hinzubekommen. Ganz wichtig für uns sind auch Simulationen. Nämlich wir wollen zur Bestimmung von Konzidenzen oder zur Konzidenzmessung müssen wir auch irgendwie wissen, nach was für Daten wir gucken müssen und wollen ja auch Vergleiche haben. Also wir wollen ja nicht quasi blind in den Daten suchen, sondern wir wollen ja auch ein bisschen wissen, wie dann genau so ein Event aussehen kann. Und dafür sind wir halt auch, da gibt es hier mal so eine kleine Übersicht, wie so ein Schauevent simuliert aussieht. Das ist nicht von uns gemacht, die Simulation, sondern die kommt vom Corsica-Projekt. Also Corsica, das ist eine Simulationssoftware, hauptsächlich Karlsruhe Institute for Technology, meine ich, heißt das, entwickelt. Auch speziell zur Simulation von solchen hochenergetischen Schauern. Das ist jetzt ein Schauer, der resultiert hat aus einem Proton mit 10 hoch 11 Elektronenvolt Primärenergie. Also das sind dann 100 GeV Primärenergie knapp. Dann hieß es nochmal dann direkter Vergleich, einfach nochmal zu zwei größeren Schauern. Also der hat schon dann 10 TeV Primärenergie und dann nochmal 10 hoch 15, also das sind dann, sind 100 TeV, beziehungsweise hier ist schon ein PeV. Genau, also sieht man schon, dass die Größe der Schauerradius schon deutlich zunimmt mit der Energie. Und das ist jetzt nur für ein Proton. Wenn man sich nochmal die Schauer anschaut für größere Kerne, dann ist der Impact nochmal deutlich größer. Genau, und wie wir das machen, wir benutzen nicht Corsica, sondern wir benutzen Jaunt4. Das ist eigentlich eine Simulationssoftware aus der Hochenergiephysik, zum Beispiel am CERN oder am GSI, also in Darmstadt ist das GSI. Da wird auch mit Jaunt simuliert. Genau, weil wir nämlich auch an wirklich Einzelteilchen interessiert sind und nicht nur an Flussraten. Deshalb nutzen wir Jaunt dafür. Das Problem an Jaunt ist ein bisschen, dass dadurch, dass das für Beschleunigerphysik oder für Simulationen von Beschleunigern gedacht ist, ist natürlich die Energie nach oben begrenzt, weil die einfach die großen Energien nicht erreichen, die solche hochenergetischen Schauer haben. Daher kommt auch ein Limit im Moment. Im Moment können wir maximal 10 hoch 16 Elektronenvolt simulieren. Wir wollen aber ja, bis 10 hoch 20 Elektronenvolt kommen. Das heißt, da fehlen noch ein paar Größenordnungen. Das sind wir auch gerade dran, das noch hinzubekommen. Ist aber auch noch einiges an Arbeit, bis das dann soweit ist. Dann ist das zweite Problem, das ist ziemlich rechenintensiv. So ein Event mit 10 hoch 16 Elektronenvolt, um das zu simulieren, braucht auf 6 Kernen ca. 120 Stunden, das sind knapp 6 Tage. Und dabei ist es leider so, dass der Zusammenhang zwischen Energie und Laufzeit scheint linear zu sein, zumindest bei den Energien, die wir simuliert haben bis jetzt. Das heißt, man kann sich ausrechnen, wie lange das dann dauert, wenn man noch um 4 Größenordnungen höhere Energien simulieren will. Deshalb müssen wir uns da ein bisschen was anderes überlegen, als auf einzelnen Rechnern zu simulieren. Leider ist das Benutzen von einem Cluster dabei ein kleines Problem auch, weil an der Uni gibt es natürlich auch Rechencluster. Allerdings ist die Struktur von der Simulation so, dass es relativ schwer ist, das auf einen Cluster aufzubringen. Deshalb haben wir uns ein bisschen inspirieren lassen, und zwar von Seti at Home. Wer Seti at Home nicht kennt, das ist ein Projekt, wo man im Prinzip als Normalsterblicher, nicht nur als Physiker an der Universität, Rechenzeit, sag ich mal, spenden kann für das Projekt. Genau, und das ist auch unsere Idee, also dass wir unsere Simulation aufteilen auf möglichst viele kleine Simulationen und dann auf möglichst vielen Kernen rechnen zu lassen. Und das natürlich dadurch, dass wir auch ein Community-Projekt sind, bietet sich das natürlich an, dass wer da Lust zu hat, auch mal einen Rechencore zur Verfügung stellen kann, damit solche großen Simulationen auch möglich sind. Im Moment ist das Ganze noch sehr konzeptionell, also das ist noch nicht wirklich ausgereift. Das, was ich eben gezeigt habe, diese Rechnung auf 6 Kernen, das ist schon ein Ansatz dafür. Sprich, das ist schon eine Aufteilung in kleinere Simulationen. Allerdings ist da die ganze Infrastruktur für, ganz verteiltes Rechnen noch nicht gegeben. So, genau, wie die Idee dahinter ist, man hat im Prinzip so einen Scheduling-Server, in dem man eine Simulation reinsteckt. Der teilt dann selbstständig auf und schließt es auch an ein institutsinternes Cluster an, wo natürlich auch ein bisschen gerechnet wird. Aber hauptsächlich ist die auch, dass wenn Leute Lust auf Citizen Science haben, dass sie auch Rechenkern zur Verfügung stellen und dass dann der Scheduler auch Simulationen an externe Rechennodes gibt. Dafür brauchen wir auch tatsächlich Unterstützung. Also das ist ziemlich viel Programmierarbeit. Und dadurch, dass wir auch ein relativ kleines Kernteam nur sind, ist es natürlich für uns relativ schwierig, so ein doch recht ambitioniertes Projekt zu programmieren. Das heißt, wer irgendwie Programmiererfahrung hat oder Lust darauf hat und gerade auch C++-Erfahrung hat, der ist da auch herzlich eingeladen, mitzuarbeiten und mitzumachen. Ja, ein anderes Entwicklungsprojekt, was wir gerade verfolgen, ist die direkte Messung von primären Teilchen auf Satelliten. Was wir bis jetzt machen, ist nur eine ganz indirekte Messung der Myonen, die am Erdboden ankommen. Aber es wäre natürlich sehr interessant, auch direkt die Primärteilchen messen zu können. Und dadurch haben wir gerade ein Entwicklungsprojekt, wo auch ein auf Singulatoren basiertes Detektorgerät auf hauptsächlich Mikrosatelliten verbaut wird, um genau das zu messen. Das ist aber auch noch in einer sehr, sehr frühen Phase. Also das wird auch noch, da wird noch einige Zeit ins Land gehen, bevor das reif ist und einsatzfähig ist. Wer Lust hat mitzuarbeiten, unser GitHub-Projekt ist hier auch zu finden. Und wer jetzt speziell sich an uns wenden will zur Entwicklung und zur Programmierung, da gibt es hier dann eine E-Mail-Adresse, da kann man sich melden. Gibt es da zum Speziellen auch noch Fragen? Ich sehe gerade im Chat, also die Datengröße ist nicht so das Riesenproblem. Es ist einfach das hauptsächliche Problem, dass es einfach sehr, sehr viele Interaktionen zu berechnen gibt. Die schiere Zahl der Interaktionen nimmt einfach mit der Energie auch zu. Bei niedrigen Energien, die gehen meistens relativ schnell, die Simulationen, aber in hohen Energien, da fängt das dann an und man muss sehr, sehr, sehr viele Sachen beachten und einfach sehr viele Teile simulieren.
Ich hätte da noch eine Frage, und zwar, wo kann man die Sets bestellen und wie viel werden sie kosten?
Das ist im Moment, zum Beispiel, ihr könnt uns einfach an support@myonpy.org eine Mail schreiben und uns einfach noch fragen und dann melden wir uns einfach bei euch. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wie wir vorhin schon einmal, also im Ticketsystem, das ist auf ticket.myonpy.org, Da kann man auch direkt ein Ticket erstellen, wenn man so einen Detektor haben will. Kosten ist ungefähr auch in der Größenordnung, wie ein Raspberry Pi kostet, also in der Größenordnung 50 Euro knapp.
Ja, also diese Sets wollten wir in zwei verschiedenen Formen anbieten. Also einmal komplett gar nichts, also unbestückte Platinen, die Bauteile dazugepackt in solchen netten, Papier geklebt mit Tesa, einfach alles zusammen in einen Karton oder halt fertig, komplett fertig. Das war so unsere Idee.
Da hätte ich auch eine Frage zu. Kann man die sich nicht auch komplett bestückt bei JLSC dann bestellen oder gibt es da zu viele Bauteile, die vielleicht da nicht vorrätig haben?
Hans, weißt du da, ob man sich das da bestellen kann? Also ich weiß auf jeden Fall, dass es ein paar Teile gibt, die man da nicht kaufen kann. Zum Beispiel den U-Blocks-Chip, den kann man dort nicht direkt bei den Chinesen kaufen.
Genau, also im ICE-EDA, da gibt es eine BOM, oder beziehungsweise im ICE-EDA-Projekt selber habe ich alle Bauteile so editiert, dass da die Bestellnummern schon mit drinstehen, wenn man sich die BOM extrahiert. Man kann die BOM auch, die ist da angehängt, als OpenOffice oder Excel-Tabelle sich anschauen. Und da hat man eine Auflistung aller Bestellnummern bei zwei Distributoren. Und zwar einmal dieses, vergesst den Namen immer, LCSC, also der größte asiatische Distributor, und einmal Mauser. Es sind aber bis auf ganz wenige Ausnahmen alles Standardkomponenten. So, und die Ausnahmen ist auch einmal der U-Blocks-Chip. Den kann man aber inzwischen auch relativ vielen Distributoren bekommen. Oder man bestellt es direkt bei U-Blocks in der Schweiz. Was natürlich den Nachteil hat, dass wenn man ein Einzelstück kauft, der nicht 12 Euro kostet oder 11 Euro, sondern 25 Euro. Ja, wenn man da irgendwie 20 oder 50 Stück kauft, dann wird der Einzelstückpreis dann auch gering. Und die zweite Komponente, die nicht ganz so Standard ist, ist der Fotosensor, das IPM. Im Prinzip kann man den auch selber, also wer möchte, kann das auch selber bestücken. Der kann sich die IPM-Platine, die ist jetzt noch nicht im ICE-EDA zugänglich, das wird aber jetzt demnächst kommen, kann die auch bestücken. Und die IPM selber kann man bei KeyTech kaufen. Das ist halt der Hersteller des IPMs, das ist eine Firma in München. Und die verkaufen die auch einzelstückweise, ja, wobei dann natürlich auch da der Mengenrabatt oder negativer Rabatt sozusagen. So ist, dass wenn man ein Einzelstück kauft, das nicht mehr 13 Euro sind, sondern auch so um die 20 Euro oder so. Aber man kann im Prinzip alles auch irgendwo bestellen. Das ist, die meisten Teile kriegt man bei den Standarddistributoren, ja.
Aber jetzt, also den Service, den die ja haben, nämlich dass die Bestückung machen, das benutzt ihr dann quasi nicht. Höre ich das jetzt richtig raus?
Ah, die Bestückung von denen, das ist ein guter Vorschlag. Das haben wir noch nicht probiert. Das würde ich aber irgendwann mal probieren, aber nicht mit so einem relativ komplexen Board wie diesem Myon-Pi-Board, sondern da würde ich erstmal irgendwie ein kleineres Projekt, also zum Beispiel diesen Peak-Detektor, der jetzt hier nicht zu sehen ist, aber wir werden gleich mal hier die Kamera anmachen und dann so einen Detektor in Aktion sehen. Und da gibt es auch einen Peak-Detektor, der dann oben drauf gesteckt ist, auf diese Pin-Header. Und da sind weniger Komponenten drauf. Und das wäre vielleicht das Erste, was ich da mal ausprobieren will. Das Problem ist eben, dass halt, die Firma JLC-PCB, die das dann auch macht, die müssen halt die Komponenten auf Lager haben, ja, oder die müssen die anbieten. Und das habe ich nicht geprüft, welche dieser von uns eingesetzten Komponenten da vorhanden sind.
Ja, ist klar. Also ich kann nur erzählen, bei Seed Studio hatten wir schon ein paar Mal was bestellt oder auch anderen und leider, also bei einem ganz ähnlichen Projekt wie MuonPi, das heißt Cosmic Pi, und da hatten wir ständig Qualitätsprobleme. Und wenn es jetzt aber gut ginge bei JLSC, dann wäre das natürlich ziemlich cool, weil dann könnte man ja echt unabhängig dort mehr oder weniger die fast ganz bestückte Platine bestellen. Das wäre natürlich schon ziemlich genial. Und auch weniger Aufwand für euch wahrscheinlich.
Genau, also es ist auf jeden Fall ein guter Vorschlag und wir werden das irgendwann auch probieren. Ja. Vielleicht nochmal ein Kommentar zu den Optionen. Im Moment haben wir so geregelt, dass das Detektormaterial selber ist halt in größeren Platten und die können nur durch eine feinmechanische Werkstatt, die sich damit auskennt, bearbeitet werden. Und da haben wir eben eine im Haus und darum werden die Platten also schon in die richtige Form gebracht und poliert und von uns dann verpackt. Das kann im Prinzip auch jeder selber machen. Wir haben da eine entsprechende Anleitung im Wiki, ein How-To, wie man die Detektoren selber verpackt. Aber im Prinzip würden wir die Detektoren zur Verfügung stellen. Und zwar ist das Modell so, da wir ja das Material, sozusagen das Abfallmaterial, gespendet bekommen haben, ist das sozusagen auf Basis einer Dauerleihgabe. Erstmal, also pro forma. Das läuft so ab, dass die User, die einen Detektor bei sich betreiben wollen, dann ein Pfand hinterlegen und dann den Detektor einfach benutzen und wenn sie den Detektor irgendwann nicht mehr brauchen oder bevor sie ihn wegschmeißen, dann geben sie ihn an uns zurück, weil das Detektormaterial eben auch begrenzt ist. Ja, die sind halt zu schade dafür. Das ist auch der Grund des Pfands. Ja, aber wir können die nicht verkaufen, weil das ja im Prinzip schon eine kostenfreie Spende war. Trotzdem ist es halt zu schade, einfach die so rauszuschmeißen. Wir haben noch genügend Material bei uns im Keller, aber die Arbeit von vorn bis hinten, ja, um so einen Detektor fertig zu machen, die ist schon immens und das machen wir in unserer Freizeit im Prinzip. Und darum ist es halt dieses Pfand so gedacht, dass man da also eine gewisse moralische Schwelle ansetzt, damit die Leute nicht einfach sozusagen aus Jux und Dollerei sich so einen Detektor bestellen und dann im Schrank einfach verstauben lassen. Dafür ist es einfach zu schade. Und alles andere ist ja oben Hardware, kann man im Prinzip selber sich zusammenbestellen. Wir bieten aber an, und das ist auch komplett in unserer Freizeit, machen wir das, dass wir so ein Bastelkit, das ist dieses Tütchen da unten auf der Folie, links unten auf dem Foto, beziehungsweise rechts unten auf dem linken unteren Foto. In dieser Tüte steckt die PCB und alle Komponenten vereinzelt. Also jede einzelne Komponente, die da drauf gelötet werden muss, ist, haben wir hier vereinzelt. Da haben wir also die Reel-Abschnitte dann auseinandergeschnitten, ja, für jede Komponente. Das sind irgendwie über 100 einzelne Komponenten. Ganz viele Widerstände, Kondensatoren, ICs und so weiter. Und dann auf so ein Blatt Papier aufgebracht, mit so einer Matrix drauf, dann mit Tesafilm fixiert und in einzelne Abschnitte wieder zerschnitten. Das ist ein Heidenaufwand. Das haben wir auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Aber so kann man das zumindest in einem Stück selber bestücken. Ja, man hat die Möglichkeit, die Komponenten irgendwie zu identifizieren, wie man da oben drüber sieht. Ne? Da sind halt so eine ganze Menge Kondensatoren, die kann man sowieso nicht von außen so richtig unterscheiden. Ne? Da bräuchte man LCR-Meter, also im Prinzip würde das gehen, die einfach alle in eine Tüte zu schmeißen und dann sollen die Interessenten dann halt selber sich die Komponenten vermessen. Ne? Aber das ist natürlich ein sinnlicher Aufwand. Und darum haben wir das so vorbereitet, dass man das wirklich vernünftig bestücken kann. Ne? Das bieten wir an zum Selbstkostenpreis und für sozusagen eine kleine Spende für die Kaffeekasse, sage ich mal, für unseren Aufwand. Und parallel sind die Mitarbeiter am Projekt dann eben auch schon geschult, die Platinen zu bestücken. Einer, der das inzwischen recht routiniert macht, sitzt neben mir, ist der Simon. Der hat jetzt jüngst auch ein Zeitraffer-Video auf YouTube hochgeladen. Also wir haben jetzt auch einen YouTube-Kanal, wo das erste Video praktisch so einen Zeitraffer von so einer Platinenbestückung zeigt. Und wer so eine Platine selber bestücken möchte, der kann also sich einfach das Video mal anschauen und auch sich die Wiedergabegeschwindigkeit ändern. Und da kriegt man eigentlich einen ganz guten Eindruck, wie aufwendig das ist oder an welcher Stelle man welchen Kniff einsetzen soll. Ja. Oder wir bieten das sozusagen als Fertigkit an für die Leute, die da wirklich eine Motivation haben, sich so einen Detektor aufzustellen und im Netzwerk teilzunehmen. Ich weiß nicht, wer teilt gerade den Schirm? Kann jemand mal unsere Webseite zeigen? Daniel, bist du das? Kannst du einfach mal unsere Webseite zeigen, um einfach zu zeigen, wo schon Stationen stehen?
Das ist erstmal Gießen. Also alles, was grün ist, sind schon bestehende Detektoren. Alles, was rot ist, sind zukünftige oder geplante Detektoren. Und dann sieht man hier relativ schön schon die Universität. Da stehen mehrere und dann stehen außenrum verteilt hauptsächlich wir jetzt. Genau, und dann gibt es am CERN noch, stehen ein paar. Genau. Und ist im Prinzip schon relativ schön flächendeckend über Deutschland an einigen Stellen was verteilt und sogar neuerdings auch in Wales haben wir auch schon eine Station stehen.
Ich hätte noch eine Frage zu der Zählrate an Myonen. Ist denn das jetzt ungefähr das, was ihr erwartet? Also ich kann es vielleicht nochmal kurz ausholen. Also ich beobachte das Cosmic Pi Projekt seit Jahren, gehört da so ein bisschen zum Team. Das ist ein ganz ähnliches Projekt am CERN, was lange nicht so weit gekommen ist wie ihr, würde ich sagen. Also ziemlich beeindruckend, was ihr auf die Beine gestellt habt und wie weit ihr damit seid. Und also wir haben irgendwann umgesattelt auf zwei Zinsillatoren übereinander, einfach weil die Zählrate aufgrund terrestrischer Strahlung einfach viel zu hoch war. Und in unserem Fall konnte man also der Energieamplifier oder beziehungsweise die zeitliche Messung von den Energiepulsen war nicht gut genug, um die Landauverteilung vom Rest zu unterscheiden. Das geht ja bei euch. Aber trotzdem hätte ich die Vermutung, dass ihr immer noch einige Gamma- und Beta-Elektronen seht von Radon und so weiter. Irgendwie interessant. Also seid ihr zufrieden mit der Zählrate von einem Detektor?
Genau, also das Konzept ist ja im Prinzip ein etwas anderes als bei euch, nämlich dass ihr tatsächlich wirklich sehr, sehr genau die kosmischen Myonen bestimmen wollt und zählen wollt und auch aus der Absolutzählrate sozusagen eure Schlüsse ziehen wollt. Bei uns ist die Philosophie eine andere. Wir sind eigentlich gar nicht so sehr daran interessiert, wo genau wir in die Energieverteilung reinschneiden. Da wäre die Elektronik noch viel aufwendiger, um da sozusagen die genaue Kalibrierung immer mitzuführen oder immer neu zu machen. Das heißt, die Single-Photoelektronen Einheiten festzustellen. Wir überlegen auch, wie man das noch implementieren kann, aber für die Energie oder um die Schwelle sozusagen in Energieeinheiten zu definieren. Das ist sehr aufwendig. Darum haben wir von Anfang an im Prinzip gesagt, wir wollen so viel wie möglich messen. Eigentlich vollkommen egal, was es ist, weil wir ja am Ende nur die Koinzidenzen anschauen. Und die Koinzidenz, also die Bestimmung der Gleichzeitigkeit oder also auch die Laufzeiten oder Laufstrecken berücksichtigt. Ja? Also Gleichzeitigkeit heißt ja bei 3 Kilometer auseinanderstehenden Detektoren, dass da eine Zeitdifferenz von einer Mikrosekunde sein kann, bis zu einer Mikrosekunde. Das wäre dann immer noch sozusagen ein zusammengehöriges Event. Da gab es eine Folie mit dem ersten größeren Schauer, den wir beobachtet haben. Und das ist so ein starkes Kriterium, ne, dass man sich da überhaupt keine Sorgen mehr machen muss, wenn man mit mehr als 2 oder 3 Detektoren eine Koinzidenz sieht, die irgendwie physikalisch sinnvoll ist von den Laufzeiten her, dann schneidet man sofort den ganzen Untergrund weg. Und das ist, glaube ich, auch der Vorteil bei uns, dass wir, dass jede Station autark ein Timing hat, was genau genug ist, dass man da so eine hohe Sensitivität hat. Ja? Wenn man den einen Schauer erwischt, der von einem 10 hoch 20 Elektronenvoltteilchen ausgelöst wird, der einmal im Jahrhundert in unserem Cluster in Gießen zum Beispiel runterkommt, dann sehen wir den auch, ja, einfach weil die Konzidenzmultiplizität dann irrsinnig groß sein wird. Das heißt, da werden dann mit, also der Einzeldetektoreffizienz, die alle multipliziert miteinander von engen Detektoren, hat man dann also schon irrsinnig viele Detektoren, die dann gleichzeitig ansprechen. Und dann findet man den, ne? Egal wie der Untergrund ist, egal ob ein einzelner Detektor jetzt irgendwie mehr Rauschen sieht oder nicht. Ne? Das ist zusammen insgesamt eine sehr, sehr guter Filter, ne? Die Koinzidenz. Da brauchen wir keine Einzelkoinzidenz, aber es geht auch. Also dadurch, dass wir zwei Eingänge auf dem Headboard bereitstellen, kann man so einen Detektor, man sieht ja die Form, ne? Die ist auch nicht von ungefähr gewählt, die ist sozusagen auch durch Raytracer-Simulationen auch verifiziert zumindest, ja, weil da die interne Reflexion so optimal ist, dass man ungefähr eine gleiche Response hat über die Detektorfläche. Und im Prinzip sind die beiden Stirnflächen, auf einer klebt jetzt das CIPM-Board, man kann auf die andere auch noch ein CIPM draufkleben und dann die beiden in Koinzidenz beobachten, haben wir auch einen Detektor im Labor mitlaufen und da schneidet man auch schon eine ganze Menge Untergrund weg, obwohl das natürlich nicht der Untergrund ist, den man da, also man kann nicht trennen, ob das jetzt tatsächlich ein Teilchen ist aus einem Kalium-40-Zerfall oder aus der radioaktiven Untergrundstrahlung oder aus den kosmischen Myonen. Aber das hilft auch schon mal.
Ja, vielleicht noch eine Anmerkung, euer Detektor ist ja auch ziemlich mobil letztlich, glaube ich, wenn man einen starken USB-Akku nimmt, dann könnte man damit auch mobil sein, wenn man wollte. Am Genfer See zum Beispiel, der ist tief genug, auf der Höhe von Lausanne, so, da ist er irgendwie 50, 60 Meter tief und da kann man die komplette terrestrische Strahlung ablocken, einfach durch das Wasser. Und das ist ziemlich beeindruckend, wie zumindest bei den meisten Detektoren, Geigerzählern auch, die Zählrate um die Hälfte einknickt. Ich weiß es nicht, in Deutschland müsste es wahrscheinlich auch ein, zwei Seen geben, die tief genug sind, wo man das machen kann. Nur mal so als Anregung. Fände ich ziemlich cool, das selber auch mal zu sehen.
Naja, das ist interessant. Okay, gute Anregung. Ich lese gerade ein paar Fragen. Wenn man keine Internetverbindung hat, dann kann man, wie der Lukas schon geantwortet hat, mit einem extra Aufsteckboard. Im Prinzip muss man nur auf das Projekt, auf die Projektseite in ISEDA gehen. Also ISEDA/MyonPy oder im ISEDA nach MyonPy suchen. Und da gibt es auch ein Projekt eines GSM oder GPRS-GSM Aufsteckboards, worüber man dann einfach über mobile Daten sozusagen die mit dem Server verbinden kann und die Daten da abschicken. Aber wir haben es noch nicht probiert, tatsächlich so eine autarke Variante mit einem Akku. Aber im Prinzip würde das gehen, ja, ein Raspberry Pi Zero mit dem mit diesem mobilen Datenboard. Könnte man irgendwo aufs Feld stellen, ja, in eine Tupperware-Dose, das werden wir auf jeden Fall noch machen und dann mal schauen, ne, und dann könnte man im Prinzip dann irgendwo hintragen. Sind noch andere Fragen? Sonst würde ich einfach mal hier unsere Kamera anschalten und vielleicht mal live so einen Detektor zeigen. Genau, was wir hier haben, ist einfach der Raspberry. Das ist die neueste Generation, Version 3.1. Und hier steckt eben dieser Peak-Detektor, das Aufsteckboard, drauf. Man sieht hier ein paar LEDs blinken. Einmal die blaue LED, die Ereignisse von dem Detektor anzeigt. Und hier eine weiße LED. Das ist der 1 PPS-Puls vom GPS-Empfänger. Hier ist eine Antenne über ein SMA-Kabel angesteckt. Die haben wir in der Nähe des Fensters gelegt. Und hier mit diesen, wir haben uns irgendwann mal für diese UFL Steckverbinder entschieden. Die sind nicht ganz optimal. Also wenn man die 10-mal an- und absteckt, dann sind sie auch irgendwann kaputt. Muss man halt ein bisschen vorsichtig sein. Das ist der Eingang für den Kanal 1. Ist einfach an den Ausgang des Preamps hier gesteckt. Und das andere Kabel ist die Spannungsversorgung, die hier onboard erzeugt wird und auch einstellbar ist. Das kann man gleich in einem Moment zeigen. Für die CIPM wird auch hier auf dem Preamp gesteckt. Auf dem Preamp befindet sich dann noch ein Filter, um die Spannungsversorgung oder die Biasspannung stabil zu halten. Und dann eben dieser Microwave-Amplifier, der bei Mauser 1,03 € oder so kostet. Also das ganze Gesamtkonzept ist halt, dass es low cost sein soll, sodass es für jeden im Prinzip bezahlbar ist. Und nur so erreicht man eben eine große Verbreitung von Stationen. Ja? Das ist also unsere Philosophie. Und also keine exotische Hardware, und darum ist diese Hardware eben auch in der Präzision, also zum Beispiel die Messung der Pulshöhen und so, auch unterlegen anderen Lösungen gegenüber. Also es gibt ja mehrere solche Projekte, unter anderem Cosmic Pi. Ja? Also ich staune, was für eine Arbeit da auch reingeflossen ist. Ich habe mir das also auch genau angeschaut, und der James hat das wirklich pedant, ja, was Präzisionsarbeit angeht, ne, in diesem Projekt. Also das ist schon beeindruckend, aber wir wollen im Prinzip keine Energiespektren genau messen, sondern wir wollen einfach nur die zeitliche Koinzidenz genau bestimmen. Das klappt eben ganz gut durch die Synchronisation jeder einzelnen Detektorstation über das Satellitennetzwerk. Und darüber werden dann die Timestamps erzeugt. Eine weitere Voraussetzung ist die, dass man den Timestamp im Nanosekundenbereich auch erstmal erzeugen kann. Und das geht glücklicherweise mit diesen U-Blox-Chips. Das geht nicht mit allen GPS-Empfängern oder Satellitensystemempfängern. Aber dieser gerade hat so einen Interrupt-Eingang, wo jede steigende Flanke und auch fallende Flanke praktisch auch mit einem Nanosekunden-Zeitstempel versehen wird. Und das ist eigentlich ein Glücksfall. Ja, das ist die Hardware, ist eigentlich relativ robust. Also hier sind noch ein paar mehr LEDs, zum Beispiel die LED, die grüne LED hier hinten, die zeigt an, wenn der Telemetrie-Link über das MQTT-Protokoll mit dem Server aufgebaut ist. Wenn die nicht leuchtet, dann heißt es, dass da irgendein Problem mit dem Netzwerk gibt. Oder der Server ausgefallen ist, kann auch ab und zu mal passieren. Die beiden anderen LEDs hier hinten, die gelben, sind die Anzeige für die Betriebsspannungen für 5 und 3 Volt. Und die rote ist die Anzeige dafür, dass die Biasspannungsversorgung angeschaltet ist. Gut, ja, das ist zur Hardware. Im Prinzip muss man nur das, wenn man die Einzelteile vor sich liegen hat, im Prinzip nur alles zusammenstecken. Man muss die beiden Kabel, da gibt es eine Anleitung im Wiki, an die richtigen Stellen stecken. Einmal auf dem Vorverstärker, einmal auf dem Myon-Pi-Board, die GPS-Antenne anschrauben und ja, dann die Spannungsversorgung anstecken. Und alles andere ist dann Software, und das wird der Simon jetzt demonstrieren.
So, dann mal erstmal ein Hallo von meiner Seite aus. Genau, also zur Installation haben wir auch bei uns im Wiki auf das GitHub Repository verlinkt, und im GitHub Repository ist zu jedem Release, was wir publizieren werden, sind da auch die Debian-Pakete dabei. Man kann natürlich direkt aus der Source kompilieren. Das Ganze funktioniert mit CMake. Das werde ich jetzt hier aber nicht machen. Wir haben hier im Verzeichnis jetzt schon direkt das Debian-Paket liegen. Das könnt ihr euch dann einfach aus dem Release jeweils runterladen. Ich werde das jetzt hier nicht runterladen, weil das leider hier durch das Netzwerk-Setup der Uni mussten uns da ein bisschen was zurechttricksen. Deswegen funktioniert das leider nicht.
Also standardmäßig ist eigentlich der Weg der, dass man einfach unser Repository mit zu den Paketquellen des Systems hinzufügt, also zur apt zum Beispiel. Und dann kann man die Pakete ganz einfach mit apt install installieren.
Wir müssen das jetzt hier dann leider mit der lokalen Datei machen. Ist aber so auch kein Problem. Also wie gesagt, ihr könnt euch dann auch die Debian-Pakete so aus dem Repository runterladen. Dann macht ihr das genauso wie hier. der Muon-Detektor Daemon, der also dafür zuständig ist, die Messungen aufzunehmen und über die MQTT-Bridge an unseren Server zu schicken. Der ist jetzt nach der Installation erstmal inaktiv. Also müssen wir den noch einmal starten. So, jetzt läuft er schon. Und dann können wir uns auch schon die GUI angucken. So, genau, das ist dann unsere GUI. Da können wir hier also schon die Statistik der Zählrate uns ansehen für die letzten 45 Sekunden. Hier auf der linken Seite haben wir unsere Thresholds jeweils für die beiden Kanäle, für die beiden Eingangskanäle. Der Threshold für den zweiten Kanal, der ist natürlich jetzt auf 1 Volt, also auf das Maximum eingestellt, weil wir keinen zweiten Zentilator angeschlossen haben, sondern nur den ersten Channel benutzen. Und mit dem Threshold von 85 Millivolt erreichen wir also hier eine Zählrate von 3,8 pro Sekunde ungefähr.
Was wir jetzt machen können, ist einfach mal die Kamera wieder auf den Raspi richten, sodass ihr die LEDs alle blinken sehen könnt. So sieht man das. Eigentlich ganz gut. Ne? So, und jetzt können wir einfach mal zum Beispiel an dem Threshold drehen. Also den Threshold ganz hoch setzen zum Beispiel. Dann wird man sehen, dass die blaue LED hier dann gar nicht mehr blinkt. Nur noch die weiße. Das ist halt der Satellitenempfang. Ja, und jetzt kannst du einfach mal den Threshold, das sieht man ja live, einfach runterstellen und irgendwann fängt die wieder an zu blinken. Jetzt stärker als vorher, weil der
Der Threshold ist jetzt auch wieder niedrig.
Da sieht man auch, dass die Zählrate da sich stark verändert. Das dauert immer ein paar Sekunden, bis die dann eingeschwungen ist auf den Wert, weil da so eine gleitende Mittelwertbildung parallel vorgenommen wird. Gleichzeitig sieht man hier auch noch die wichtigsten Anzeigen, also dass der Time-Pulse von U-Blocks da ist, also dass der Satellitenempfang in Ordnung ist, dass die MQTT-Verbindung zum Server da ist. Gleichzeitig dann eben auch noch verschiedene Messwerte. Ne? Und, das kann man sich anschauen. Dieses GUI-Programm läuft jetzt auch auf einem anderen Rechner. Also läuft auf dem, kann auf dem gleichen Raspberry ausgeführt werden. Wenn man da einen Monitor dranhängen hat und eine Maus, eine Tastatur auch noch, kann man die da starten, aber kann auch auf irgendeinem anderen Rechner im lokalen Netzwerk laufen und man verbindet dann einfach mit der IP-Adresse des Raspberries. Genau. Ja, was man hier sieht, ist die ist ein detaillierterer Überblick über die Telemetrie-Zeitauflösung oder Zeitgenauigkeit dargestellt. Dann hat man da auch nochmal so einen internen Hardware-Counter, wo man eben auch sieht, wie die Ereignisse hochzählen. Dann das ARF-Frontend wird da auch mit Daten ist einsehbar. Und die Anzahl der Satelliten und welche Satelliten gerade im Empfangsbereich sind. Man kann da auch sich die Spuren aufakkumulieren und abspeichern. Und das war, glaube ich, auch in der Präsentation, gab es eine Folie mit so ganz, ganz vielen Spuren von den Satelliten. Und das ist ganz interessant, weil man, wenn die Spuren so dicht sind, dass man praktisch kein weißes Feld mehr sieht, dann kann man tatsächlich aus der Empfangsfeldstärke auch zum Beispiel die Horizont-Silhouette sehen im Frequenzbereich der Satellitenträgerfrequenzen, also die L1-Frequenzen bei 1575 MHz. Kann man bestimmt auch schöne Spielchen mittreiben. Ja, was wird noch dargestellt? Zum Beispiel also es gibt noch viele interne Parameter, die man sich da darstellen kann, Statistiken, Histogramme und so weiter, Kalibration. Genau, Histogramm muss man einfach eins auswählen und dann wird da die statistische Verteilung angezeigt über die letzte Zeit. Ja, also diese GUI ist im Prinzip die Möglichkeit, um von dem Muon-Pi-Detektor alle internen Parameter festzustellen oder sich anzuschauen und auch zu verändern. Also die Bias-Spannung, also was wir machen können, ist einfach, dass du mal die Bias-Spannung ausschaltest und dann kann man hier sehen, erstens, dass die rote LED ja, für die Bias-Spannung ausgeht und auch sofort das Blinken der Event-LED aufhört. Ne? Das ist halt die, der Fotodetektor, die IPM spannungslos und damit liefert er kein Signal mehr. Genau, die Bias-Spannung kann auch verändert werden. Die aktuell anliegende Spannung kann man unter Parameter anschauen. Rechts unten in dem Feld, ja, sind im Moment, ich kann es
29,7
Volt und der Strom, der Bias-Strom, der da fließt, wird auch mitgemessen mit 5 Mikroampere. Diese ganzen Parameter werden auch über den MQTT-Link in regelmäßigen Abständen als Logdaten zum Server geschickt und werden da hinterlegt, sodass man die sich auch dann genauer anschauen kann. Ja. Okay, ja. Gibt es noch Fragen, Anregungen? Jetzt sehe ich gerade die Frage, die sind hier davor, ob die BC412 sind. Ist mir ein Begriff. Wir benutzen die Synthetatoren von Elgin. Das ist sozusagen das Konkurrenzunternehmen. BC, Micron gibt es ja auch schon lange nicht mehr. Aber es gibt eine Vergleichbarkeit. Müsste ich in eine Parametertabelle gucken. Aber wir benutzen Elgin EJ202 und EJ248. Und ich glaube, EJ202 ist ähnlich in den Parametern wie dieser Micron 410 oder 412. Aber also es gibt da kleine und feine Unterschiede bei den verschiedenen organischen Scintillatoren. Einige sind also mit der Geschwindigkeit des, der Freigabe der Scintillationsphotonen, zum Beispiel zusammen dem Light Yield, Sensitivität auf Neutronen und solche Sachen. Aber für uns spielt das alles gar keine Rolle, weil wir also eine so dermaßen Standardanwendung haben. Nämlich minimal ionisierende Myonen einfach zu messen. Ja. Und die Messgenauigkeit oder der Energiedeposit, also was in der Energiedepositverteilung dieser Landau-Verteilung entspricht, die ist schon so, einfach weil das ein statistischer Prozess ist. Ja. Also es wird mal mehr, mal weniger Energie beim Durchdringen eines Myons auf das Material übergeben. Dass da auch die Dicke und die genauen Eigenschaften des Materials für diese Anwendung unkritisch sind. Und das ist auch der Grund, warum wir uns eben auch gefreut haben über dieses Abfallmaterial. Das war einfach Zufall. Das war einfach bei einer Konferenz in den USA, den Chef, das ist auch schon 80 oder so, angesprochen. Der macht das auch nur aus Freude und nicht, weil er arbeiten muss, sondern weil es eben will in diesem Bereich. Den Chef der Firma Elgin angesprochen und einfach mal Mut gehabt und gefragt, was die wohl mit dem Abfallmaterial machen würden oder dem Bruchmaterial. Er sagte, ja, ich habe gerade mit meinem Sozius telefoniert und der hatte mir nämlich gesagt, unser Keller ist jetzt voll mit Abfallmaterial und wir müssen jetzt ein Unternehmen beauftragen, das zu beseitigen. Da habe ich gesagt, ja, wäre schön, wenn wir das irgendwie kriegen könnten. Wir würden es auch kostenlos nehmen. Wir würden es auch für einen guten Zweck einsetzen, nämlich für so ein Citizen Science Projekt, wo wir auch Studenten und Schüler und Schulen einbinden. Und da hat der sich dann gefreut, ja, dass er sein Müll los war und für uns sind die Detektoren tadellos. Ja. Die wurden weggeschmissen, weil die sich in den Spezifikationen einfach vom Auftraggeber um ein paar Mikrometer dicke oder 100 Mikrometer dicke unterschieden haben, sodass das dann nicht mehr in die Halterung oder so reinpasste und das dann einfach nicht nutzbar war. Ne. Aber für uns ist die Dicke vollkommen irrelevant. Und deswegen stellen wir auch jedem interessierten Nutzer, der seine Station betreiben möchte, das zur Verfügung. Man ist an seltenen Ereignissen interessiert. Wäre ein doppelt größer, sind wir besser, da dieser doppelt so viele Ereignisse detektiert. Ja, eine größere Fläche ist immer gut. Aber hier kommt wieder so eine technische, kommen wir wieder an eine technische Grenze, nämlich wenn wir doppelt so viele Ereignisse hätten, man kann ja ungefähr abschätzen, die Ereignis-LED hier blinkt dort so mit einer Rate von 3 Hertz oder 3 bis 4 Hertz. Das ist tatsächlich etwa die Rate, die man erwarten würde von Anionen, die durch diese Fläche durchtreten. Ja, das ist ungefähr die Fläche eines DIN-A5-Platz, würde ich sagen, der Detektor. Und wenn die Rate größer wäre, wenn die Fläche also doppelt so groß wäre, wäre die Rate also 8 oder 10 Hertz oder 6 bis 10 Hertz, sowas, dann hätten wir ein Problem mit dem U-Blocks-Chip. Der hat nämlich so eine Eigenschaft, der kann zwar einzelne Ereignisse super genau timesenden, also jede Flanke auf eine Nanosekunde datieren, aber hat eine Todzeit, wenn der es einmal getan hat, von 100 Millisekunden. Ja, und da die Verteilung statistisch ist, kann es eben auch bei einer Rate von 3 Hertz schon vorkommen, dass man Ereignisse hat, die nur eine Millisekunde oder so auseinander liegen. Und die verliert man natürlich. Auch jetzt verlieren wir Ereignisse, das ist klar. Aber das sind bei einer Rate von 3 bis 4 Hertz sind das eben noch verschmerzbar viele. Wenn der Detektor größer wäre, dann würden wir durch diese intrinsische Todzeit von dem U-Blocks-Chip wesentlich mehr Ereignisse verlieren. Und damit wird es dann wieder ineffizienter. Also wer mitmachen möchte, einfach auf unsere Homepage gehen. Wer selber auch so einen Detektor betreiben möchte, am besten eine Supportanfrage in unserem Ticketsystem, tickets.nürnberg.org. Gut, also die Idee ist die, dass jeder Interessent, der selber auch so einen Detektor betreiben möchte und damit auch rumspielen möchte, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie wir versucht haben darzustellen, ja, also mit mehreren Detektoren oder mit einem Detektor, zum Beispiel auch versuchen, die Myonen-Lebensdauer zu rekonstruieren und so weiter, oder verschiedene Raten, was man auch machen kann. Da haben wir jetzt auch einen Schülerpraktikanten dran, die so systematische Messungen zu machen. Also zwei Detektoren in Koinzidenz betreiben und dann einfach den Winkel, also den Anstellwinkel zwischen beiden Detektoren oder die beiden Detektoren aufzuhängen in einem Drehgestell und dann dieses Gestell sozusagen drehbar zu machen, sodass man in verschiedene Richtungen schaut mit der Koinzidenz. Und damit die Winkelverteilung zu messen. Einmal, wie man sie erwartet, ja, also die Winkelverteilung der Myonen-Spuren folgt so einer Cosinus-Quadrat-Verteilung, aber, und das ist viel interessanter, und das ist, glaube ich, auch so vor ein paar Jahren überall in den Medien gekommen oder bekannt geworden, dass durch genau diese Methode eine neue Hohlraum in der Cheops-Pyramide entdeckt wurde. Ja. Also was man da macht, ist einfach die Raten von Myonen in verschiedenen Winkeln oder Richtungen sehr genau zu messen und dann zu schauen, wenn natürlich ist die Rate etwas geringer. Das ist also weniger als 1%-Effekt, wenn in dieser Richtung mehr Material sich befindet oder etwas weniger Material. Man kann also praktisch so eine natürliche Tomographie von Gebäuden oder von geologischen Strukturen machen. Ich glaube, die ersten waren die Japaner, die dann einen der baldischen Aktivität verdächtigten Vulkan durchleuchtet haben damit, indem die also Löcher gebohrt haben neben dem Vulkankegel. Und dort solche Detektoren einfach versenkt haben und dann ein Jahr gemessen oder so und damit praktisch so viel Statistik aufgesammelt haben, um alle Trajektorien einmal zu bekommen und damit auch ein tomografisches, also ein dreidimensionales Bild der Magmakammer zu erstellen. Ja. Und das kann man im Prinzip mit diesem Detektor oder mit zwei dieser Detektoren und einem Myonen-Pi-Board auch nachvollziehen. Ja? Man kann also das eigene Haus sozusagen durchleuchten. Ja? Aber nochmal zurück, wer also Interesse hat, sich so einen Detektor aufzustellen und das ist ja der eigentliche Grundgedanke des Projektes, in dem Projekt, in dem Netzwerk mitzuwirken, um dann größere Strukturen in der Konzidenz zu messen. Der sollte sich in dem Ticketsystem unter tickets.myonpal.org registrieren, dann ist er bei uns auf dem Schirm und dann kriegt er auch eine realistische Abschätzung, wann der Detektor fertig sein wird. Im Moment ist die Pipeline relativ lang, sind etwa 30 Detektoren, die wir jetzt noch herstellen müssen und das wird noch etwa ein Vierteljahr dauern. Also einige, die müssen sich schon gedulden.
Hans, kannst du nochmal auf die Frage von Ben eingehen? Er hat nämlich gefragt, die Anforderungen oder Wünsche an die Teilnehmenden, die Aufstellungsorte und was uns an den User-Anfragen interessiert.
Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Im Moment sind wir froh, wenn wir eine möglichst breite Verteilung haben. Der Punkt ist der, wir wissen das tatsächlich nie, also man kann natürlich abschätzen, ja, wenn die Schauer von ein PEV, die haben so grob einen Footprint-Durchmesser auf dem Erdboden von, Daniel, du weißt es genauer, von ein paar Kilometern. Ne?
Ja, genau so. In Simulationen ist so ein 10 PEV-Event hat so ein Footprint-Radius so knapp 5 Kilometer.
Das ist schon, das ist nicht sozusagen deutschlandweit oder so. Aber so, wenn Detektoren immer geclustert in einer Ortschaft oder Stadt stehen, kann man die schon erkennen. Ah, aber ein PEV sind, also das 10 hoch 15. 10 hoch 15 Elektronenvolt. Da fehlen noch 5 Größenordnungen bis zu den größten Energien. Ja? Und wie groß die Footprints der super hochenergetischen Schauer sein können, das weiß niemand so richtig, kann man durch Simulationen rausfinden. Tatsächlich ist es aber nicht so trivial. Ja? Also Simulation ist auch unser tägliches Geschäft in der Hochenergiephysik, aber bei diesen hohen Energien sind die grundlegenden Prozesse in der ersten Interaktion tatsächlich nur bestenfalls ungenau bekannt. Ja? Also man kann das irgendwie parametrisieren aus Einzelbeobachtungen und die Einzelbeobachtungen kann man auch, der Marvin hatte da so einen Plot gezeigt mit der Messung der Häufigkeiten gegen die Energie. Ja? Bei den ungefähr 10 hoch 19 bis 10 hoch 20 Elektronenvolt Primärteilchen hat man bisher nur ein Dutzend oder so gesehen, ja? Also ganz wenige. Also 10 hoch 20 Elektronenvolt, also der höchste Datenpunkt ist tatsächlich, der hat sogar einen Namen. Ja? Das ist das Oh My God Particle, weil das einfach so, als weiß nicht, wer das gemessen hat, Pierre Auger, bin ich gar nicht sicher. Als die das festgestellt haben, dann haben die also wirklich sehr gestaunt, sage ich mal, ja, dass also sowas überhaupt möglich ist. Und tatsächlich ist auch die Herkunft dieser Primärteilchen umgekehrt. Es gibt also im Moment in der Astrophysik keinen Prozess, der bekannt wäre. Es gibt Spekulationen, aber es gibt keinen Prozess, der bekannt wäre, der so einem Teilchen so eine hohe Energie verleihen könnte. Weder eine Supernova ist da genug noch ein Gamma-Ray-Burster oder ein Neutronenstern oder was auch immer, die Sonne schon gar nicht. Und das ist das Spannende, ja. Und die sind halt relativ selten und mit unserer Konfiguration, wenn wir die Detektoren möglichst weit verbreiten, haben wir auch also eine gute Flächenabdeckung. Die Dichte spielt natürlich auch eine Rolle. Also das Beste wäre, wenn man wirklich in jeder Stadt ein paar hat als Cluster und dann eben verschiedene von weiter voneinander entfernte Cluster, dann sind die Chancen ganz gut, diese extrem seltenen Events mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit zu messen. Ja, muss man zwar immer noch lange warten, aber das ist im Prinzip reine Mathematik. Ne? Da steht irgendwie, das höchste Teilchen hat ein Teilchen pro Quadratkilometer pro Jahrhundert. Da kann man sich ausrechnen, wie viel Quadratkilometer effektiver Abdeckungsfläche man bräuchte, um auf ein hochenergetisches Teilchen in der Messung in einem Jahr zu kommen. Ja, das geht. Ja. Je mehr, desto besser.
Ich versuche nochmal eine andere Herangehensweise auf die Frage. Also er hat ja geschrieben, auch die Wünsche und Ansprüche an den User an sich. Und ich glaube, da geht es ja auch da eher darum, dass wenn man jetzt als End-User seine Station bekommt, dass man die aufstellt, ins Internet hängt, einen guten GPS-Empfang hat, eine gute Position für seinen Detektor hat, dass alles schön trocken steht, damit die Elektronik nicht beschädigt wird. Aber letztendlich auch, was man dann selbst dazu beitragen kann oder selbst damit erforschen kann. Wir arbeiten unter anderem auch an einer kleinen, wir haben es jetzt genannt, Praktikumsbroschüre, angelehnt an die Praktika, die wir für Studenten in der Uni ausrichten, wo wir dann verschiedene kleinere bis größere Experimente, die man mit einem beziehungsweise auch mit zwei Detektoren dann für sich zu Hause durchführen kann, wenn man das denn will. Das ist jetzt, glaube ich, noch nicht online, aber da werden dann in den nächsten paar Wochen oder Monate dann nach und nach verschiedene Experimente dazukommen. Für die Leute, die sich darüber hinaus dann auch abgesehen davon interessieren, das einfach vielleicht nur in den Schrank zu stellen und es laufen zu lassen, was für uns selbst natürlich ausreichen würde, aber für die User, für euch dann an sich auch schön sein könnte, selbst damit dann was zu messen. Und letztendlich müssen wir auch dazu sagen, wir wissen ja selbst nicht, wo wir letztendlich hinkommen. Also wir hatten ja, glaube ich, 2016 angefangen, wirklich die allerersten Prototypen und Detektoren zu bauen und so richtig losgelegt. Dann vor 2 Jahren, beziehungsweise dieses Jahr, wo wir uns tatsächlich dann wöchentlich treffen, die Fortschritte besprechen und auch uns dann auf solche Projekte wie hier vorbereiten. Und von unserer Perspektive, da wir das ja auch nicht hauptberuflich machen, ist es sehr schwer, beziehungsweise auch relativ schwer, sich vorzustellen, wo das noch alles hinführt, beziehungsweise wie weit das alles geht und wie viel Wissenschaft damit wir dann treiben können. Deshalb ist es auch so ein bisschen Aufruf an die Community, wer Lust und Zeit hat, sich zu involvieren, ist gerne aufgefordert, bei uns mitzumachen. Am Anfang waren wir 4 Leute, es waren Hans und 3 Studenten von ihm, und mittlerweile ist unser Team bis auf 10 oder 12 Leute angewachsen.
Vielleicht noch ein paar zusätzliche Bemerkungen, was man mit so einer größeren Nutzerzahl oder Ausdehnung dieses Netzwerks erreichen kann. Also einiges ist tatsächlich nicht bekannt, was man dann erwarten kann. Als Beispiel die bestehenden großen Detektoren, Großexperimente wie Pierre-Auger oder auch die Neutrino-Detektoren, die ja auch im Prinzip was mit dieser Art von Strahlung zu tun haben. Die sind alle lokalisiert. Ja. Das sind größere, also die haben auch größere Ausdehnung natürlich, aber es gibt keine Korrelation zwischen verschiedenen superhochenergetischen Events. Ja. Und das könnte durchaus existieren, ja, dass also 2 oder mehrere superhochenergetische Teilchen, die durch den selben unbekannten Prozess irgendwo in den Tiefen des Universums entstanden sind, ja, zeitgleich die Erdatmosphäre treffen und dann eben korrelierte Schauer auslösen, ne? Ein in Australien, ein in Europa. Ne? Danach sucht kein Mensch. Und wenn man sowas messen würde oder nachweisen würde, dann hätte man schon irgendwie einen Zugriff auf viele neue Möglichkeiten, die sich dann eröffnen, bis hin zu, ja, dass man irgendwelche Theorien dann widerlegen oder untermauern kann, die zum Beispiel dunkle Materie vorhersagen. Also das ist jetzt ein bisschen weit gegriffen, aber es gibt durchaus eben Sachen, die noch niemand so richtig untersucht hat, weil einfach diese Verteilung, diese breite Verteilung an Messstationen fehlt. Ein anderes Beispiel ist, das hatte der Marvin auch anklingen lassen, die Korrelation zwischen Blitzentladungen zum Beispiel. Ja, oder das ist auch ein relativ komplexes Feld, wenn man sich damit beschäftigt. Und tatsächlich gibt es natürlich physikalisches naheliegend, ja, dass es irgendeinen Zusammenhang geben muss zwischen Ladungsaustausch aus der Atmosphäre und dem Erdboden durch irgendwelche geladenen Kanälchen, die sich vor so einer Blitzentladung bilden oder die sozusagen den Ladungsaustausch erstmal starten oder triggern. Und ebenso einer durch so einen hochenergetischen Schauer erzeugten Wolke oder Schauer von, wie sagt man, Vielfalt von geladenen oder ionisierten Spuren, die die Atmosphäre kreuzen. Ja, das ist physikalisch naheliegend. Ja, wenn man irgendwo so einen Ionisationskanal hat, dann kann darüber auch Ladung fließen, wie ein Draht. Aber es hat eben noch niemand nachweisen können. Und wir hätten durch dieses Timing und durch die großräumige Rekonstruktion von Schauerereignissen, hätten wir die Möglichkeit, müssen das halt nur noch irgendwie korrelieren mit Daten, zum Beispiel von Blitzortung.org, ja, die ja auch so ein verteiltes System an Detektoren betreiben. Ein anderer Verweis oder Link zu einem interessanten Forschungsgebiet ist die Klimaforschung tatsächlich. Es gibt in den ganzen Klimamodellen, das ist ein extrem heißes Thema heutzutage, in den Klimamodellen gibt es auch einen Term, der die Kopplung der Wolkenbildung an die ionisierenden Teilchen aus dem All enthält. Und das heißt, so eine Wolke an Ionisationskanälen, das sind, die bilden Kondensationskeime aus. Ja? Und Kondensationskeime begünstigen eben die Wolkenbildung. Und da gibt es also auch einen Zusammenhang. Also ein ständiger Zuwachs an Wolkenbildung durch eben diesen Anteil, der konstant ist, möglicherweise, aber eben unbekannt. Ja? Und wenn man Klimamodelle verbessern will, dann muss man diese Kopplung, diesen Anteil besser bestimmen können. Und das könnte man zum Beispiel, indem man die hochenergetischen Schauer besser vermisst. Und genau, das ist praktisch nichts anderes als eine Nebelkammer unserer Atmosphäre, eine Cloud Chamber. Und da gibt es ja auch am CERN so ein Experiment, ja, wo so eine gigantische Nebelkammer als Beamdump hinter so einem Beschleunigerausgang, sage ich mal, steht und man mit den dort erzeugten Myonen immer auf diese Nebelkammer schießt, um genau dieses Wettergeschehen zu modellieren. Ja.
Ja, ganz vielen Dank. Hervorragend. Ich habe ganz viel gelernt über euer Projekt und ich bin jetzt noch begeisterter als zuvor. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch für die ausführlichen Informationen.
Ja, sehr gern. Hat uns auch großen Spaß gemacht.